Florian, zum Wohl.
Zum Wohl. Cheers. Was hat er? Hat der Löhn was?
Cheers.
Nee, ich ziehe noch Bilder. Weil meine Festplatte, ich habe zu wenig USB-Anschlüsse an meinem Laptop, deswegen muss ich jetzt kurz was
Habe mir jetzt auch erst einen Hub gekauft, damit ich irgendwie zurechtkomme damit.
rüberschieben.
Also, wenn ihr euch neuere Notebooks kauft, da sind ja gar keine Anschlüsse mehr dran, da braucht ihr
Genau.
definitiv einen Hub.
Ja.
Da habt ihr noch einen USB-C und einen USB-Normal und vielleicht noch einen SD-Karten-Slot und dann ist
Ein
Schluss.
Bullshit, ey. Ich
Ich
habe
habe nur noch.
drei USB, ein USB-C, ein Quatsch, ja, hier, wie heißt das Ding noch? HDMI, genau.
Ja.
Und ein LAN-Anschluss. Aber
Krass.
kein CD-Laufwerk mehr. So was finde ich auch mal nice, ne? Braucht ihr auch nicht.
CD-Laufwerk.
Kennt
Ich
ihr
habe
so
noch
eine
genau
Scheiße?
zwei USB-C-Anschlüsse und einen Headphone-Jack.
Ja. Ich habe
Das
sogar
war's.
zwei, glaube ich, für Mikrofon und Dings getrennt, glaube ich, oder sowas.
Datasette auch noch integriert.
Datasette, ja, mir, weißt du, das A-Laufwerk noch hier, 3,5 Zoll.
Jo. Was war da drauf? 1,6 MB oder so, ne?
Irgendwie sowas, ja. Die
Echt?
Bootdiskette für Windows ist da noch drauf.
Jo, auf jeden Fall. Brauchst fünf Disketten, damit du irgendwie ein Spiel installieren konntest. Prince of Persia, 16 Disketten.
Naja, Mann. Duke Nukem und so ein Scheiß noch. Ja, das war oldschool.
Sag mal, geht das bei mir? Hört ihr euch selber, wenn ich, oder weil dann könnte ich nämlich die Kopfhörer ablassen.
Kannst du ablassen, glaube ich, ja. Ich bin mir nicht
Ich
sicher.
auch,
Geht
ja.
das? Ja, das regelt
Ablass
ja schon so.
erteilt.
Nice. Danke,
Hier mit
danke.
meinem Zepter.
Ja, shit,
Auch nicht. Bitte.
ich müsste noch mal in die Küche rennen, dann könnte ich auch meinen geilen neuen Barlöffel rausholen.
Hast du einen neuen Barlöffel? Das Gold.
Ja, ich
The
habe
New
zwei.
World.
Barlöffel sehen, Penny.
Also meine erste Wahl war Amazon, der teuerste Löffel musste es sein, weil ich dachte mir, das ist jetzt der Shit, das ist hier so eine High-End-Firma und sowas, der war aber kacke. Und dann habe ich so rumgegoogelt, dann habe ich so einen skandinavischen Shop gefunden.
Ja, das ist der Tod, sowas.
Ja, also die hatten ganz viel schöne Dekosachen und ich muss sagen, ich habe das so meiner Frau gezeigt, weil die steht so auf Dekosachen und das macht die richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen, bei uns echt schön zu Hause immer. Und da habe ich aber was Cooles gefunden, wo ich dann über den Mindestbestellwert von 50 Euro gekommen bin. Ich habe mir halt diesen neuen Barlöffel irgendwie aus Gusseisen bestellt, so schön so Gunmetall-Optik. Irgendwie, also richtig hinten mit so einem Maddler auch, so richtig fett, also kannst du richtig.
Beschlag richtig. Oder?
Als Patties mit pressen
Ja,
quasi.
ehrlich, genau so, ne? Also richtig, richtig Gewicht. Und dann habe ich noch so eine Picknickdecke gefunden. So unten so, weißt du, so mit so Plastik,
Ja.
oben so kuschelig, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, also, wenn sich was anbietet, jetzt im Moment ist es Picknick machen,
Gerade wenn man es nicht mehr schafft durch die Haustür, dann kann man sich nochmal in den Garten legen, morgens
ne?
um 4 Uhr. Immerhin.
Also ich
Ja,
finde
gucken
diese
Sie bitte.
Fischoptik, finde ich ehrlich ganz geil bei
Ich
dir.
finde es mega behindert, aber gut.
Ehrlich?
Ja.
Aber es macht dein Gesicht so schön rund, dann ist es schön. Es ist so, als wenn du, weißt du, auf der anderen Seite von der Tür stehst und nicht durch den Spion guckst. So.
Ich habe jetzt die mitgebracht. Komm rein, du Luder. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt technisch soweit aufgestellt.
Okay,
Sehr
hast du
gut.
einen Drink? Lass es doch nochmal anstoßen. Hol dir mal ein Bier oder sowas. Heute
Ich
wird
trinke
entspannt, glaube
bestimmt
ich.
kein Bier, dann bin ich ja endgültig tot.
Ja?
Also, sagen wir es mal so, wenn ich ein Bier trinke, dann wahrscheinlich erst nach dem dritten, vierten Whisky und dann bin ich richtig durch.
Okay, ja, das ist auch ein guter Plan.
Ach,
Hervorragend.
aber.
Geil, ich habe jetzt einfach schon instant gute Laune, ey. Könnte an den Happy Juice hier liegen. Ging auch schon.
Ach, schön.
Dann. Ja, also ich habe dann, also ich habe jetzt, ich habe fünf, ich habe zwei eure Bushmills und drei von Paddy, ist das richtig?
Das
Das
können
ist
wir nachher alles
korrekt.
klären. Lass doch mal mit dem Intro anfangen, dass wir hier mal zu Potte kommen.
Okay.
Ja, Mann. Soll ich Hallo sagen oder willst du Hallo sagen, Bro?
Mach du mal, mach du mal. Wir ma also, Leute, übrigens, Mindset, heute ist dein Paddy's Day, ne? Also, just saying.
Habe ich nicht verstanden, was?
Ist doch geil. Weißt du, Olli und ich sind die einzigen, die grün angezogen sind. Wir sind schon voll in St. Paddy's Day Modus.
Hallo?
Ja, Digga, das ist Schlammgrün.
Das ist das einzige Kleidungsstück, das ich besitze, das auch nur annähernd grün ist.
Außer die grünen Unterhosen, die du sonst immer hast.
Und was willst du eigentlich? Ich habe ein schön kariertes, rot kariertes Hemd an, Alter.
Ehrlich gesagt, hältst du heute die Fahne für mich hoch, muss man schon ganz ehrlich sagen. Hast recht.
Pass mal auf, ich habe es vorhin schon den Jungs gezeigt. Soll ich dir mal zeigen, mit was für einem Kissen ich jeden Abend schlafe?
Nein.
Okay.
No, Paddy, mach mal das Intro.
Oh, mega. Ja, guck mal. Und er träumt so
Über.
von mir so. Paddy. Okay, gut. Dann fangen wir an.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Lieblingswhisky-Podcast eures Lieblingswhisky-Podcasters. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky reden. Das machen wir aber nicht allein. Wir haben nämlich Besuch. Wieder mal. Gern gesehenen Besuch. Family kann man schon fast eher sagen als Besuch.
Unsere
Herrlichen, die Herrlichen.
Malt Mariners.
So ist es. Der Leon und der Paddy mal wieder am Start. Vielen Dank für die Einladung. Wir müssen das heute ja so intermedial ein wenig gestalten. Ja, vielen Dank, dass wir nochmal wieder bei euch sind, mit euch sind und heute was gemeinsam verkosten dürfen. Und wir vergangen.
Das erste Mal in Grün zu Ehren des heiligen St. Patrick.
So ist es. Heute ist St. Patrick's Day und wir wollten das einfach mal gebührend feiern und wir machen mal wieder so eine Kollaboration, intermediale Darstellung oder beziehungsweise intermediale Veranstaltung heute und wollen gemeinsam heute in einem Podcast und in unserem Video heute den St. Patrick's Day feiern. Und wie sich das gehört, haben wir uns heute eine Menge irischen Whisky besorgt, das, was wir so im Regal hatten, und wollen das Ganze so ein bisschen befeiern und begießen, mega cool. irgendwie, ja, deswegen bin ich auch heute so in Grün angezogen und alles ist halt irgendwie heute in Grün gehalten. Und wir wollen heute, glaube ich, ein paar irische Whiskys verkosten. Zu dem Zweck haben die Leute, also die beiden Männers von Dram Good, die haben uns zwei sehr nette Drams geschickt. Einmal, aber ich glaube, da kommen wir später zu. Ich sag noch nicht, was es ist. Ich sag noch nicht, was
Waschung.
Es ist. Genau, ich hab noch was mitgebracht, so halb von der Arbeit, so Full Disclosure. Das sind Sponsorflaschen von der Firma Kirsch, also vielen Dank dafür, die ich mitgebracht habe. Und die habe ich dann auch noch mal glücklich verteilen dürfen. Ich habe noch so den Rest hier überbehalten, bevor sich das Leon wieder unter den Nagel kratzt und das alles unter sein, weiß er ist so ein bisschen wie dieser Drache bei wie heißt der? Smoke? Snoke?
Weißt du? Smoke.
Da ist ein Riesenschatz von Whiskyflaschen, sitzt da dann halt immer so. Ja, aber auf jeden Fall ist das Ganze hier bei mir. Und dann habe ich noch was gesponsert von einem Geschenk, was ich bin mir mal nicht sicher. Ich glaube, das war zu meiner Hochzeit, ne? Hast du mir die Flasche reingepackt?
Oh ja.
Da gibt es eine richtig coole Story zu. Kilbeggan Handfill. Das muss auf jeden Fall gleich nachher, später, wenn wir dann da ankommen, Leon mal erzählen. Ich bin immer mega fasziniert davon. Aber ich würde sagen, wir sollten halt mal irgendwie loslegen. Und bevor wir das irgendwie so alle Reden durcheinander machen, übergebe ich mal kurz das Mic an Leon. Der kann vielleicht mal so zwei, drei Sachen sagen. Wir haben nebenbei uns noch so ein paar Drinks gemacht.
Was soll ich denn sagen?
Weiß ich nicht. Sag doch mal Hallo und wie das Wetter. Gut, das Wetter ist genauso scheiße wie bei mir, ne?
Ja, das Wetter ist drei Straßen weiter von dir genauso scheiße wie bei dir. Herzlich willkommen bei unserem bummeligen Malt Mariners Dram Good Kooperations Irish Whiskey St. Paddy's Special.
Special.
Und ja, wir trinken heute ein paar Whiskys zusammen und reden über Whisky. Kein großes Konzept, keine große Vorbereitung, alles ein bisschen Irish und grün. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal direkt loslegen. Ich würde sagen, ich glaube, konzeptionell macht Sinn, dass wir mit euren beiden anfangen, oder?
Dachte ich mir auch gerade so, die sind 40%, ne?
Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde vielleicht ganz kurz sagen, was ich momentan im Glas habe. Ich habe mir hier mit einer offenen Flasche Westkork IPA Cask Matured Finished, ein Blended Irish Whisky, habe ich mir einen kleinen Highball gemixt, weil, auch wenn es den Anschein macht, als hätte ich schon mehr davon getrunken, das ist pur eigentlich nicht zu genießen. Da kann man, mit Eis kriegt man das vielleicht irgendwie runter, mit irgendwas anderem drin, aber ansonsten, ich rate davon ab, diese Flasche zu kaufen. Das ist ein Koch- und ein Mix-Whisky, aber es ist kein Purtrink-Whisky. Also alle Leute, die sagen, nee, immer besser pur trinken, sorry, no.
Der Whisky.
Deswegen, ich habe mir habe mir, ich glaube, ich habe die schon.
Das Westcock-T-Shirt
wieder seit, auf. Ich habe seit einem halben Jahr, genau, mach das mal. Ich habe seit einem halben Jahr diese Ginger Ale-Flasche im Schrank stehen und ich dachte, das ist ein richtig guter. Ich habe das Grün gesehen und ich dachte, das ist ein sehr guter Moment, den Abend hier mal mit zwei grünen Flaschen zu starten und ein bisschen Eis und noch ein bisschen Angostura Bitter drüber und dann geht es ab.
Okay.
So, das vielleicht ganz kurz dazu. Tim, möchtest du noch sagen, was du dir gemixt hast?
Da ihr euch ja alle was gemixt habt, dann hat der Gruppenzwang zugeschlagen. Ich habe mir einfach aus meinem Regal meine kleine Flasche Rittenhouse genommen und habe mir zum Einstieg einen Manhattan gemixt. Stehe ich gerade drauf. Ist lecker, ist einfach und kann man nie was verkehrt machen. Und von daher hat nichts mit Irland gerade zu tun, ja, aber macht trotzdem Spaß.
Aber was mit dem St. Patrick's Day, weil St. Patrick's Day wird gerne was getrunken.
Und der wird auch gern in New York gefeiert.
Das stimmt. Und in New York, Manhattan, ehrlich gesagt, Tim, alles richtig gemacht mal wieder.
Sieht man nicht, ne? Ich habe mir von Piers Lyons Wasser geholt. In Irland das Glas voll mit Wasser gemacht. Immerhin ist es ein irisches Glas.
Ich dachte New Make.
Genau, Puccin.
Ja, genau, Puccin.
Okay, wir starten in den Abend mit dem ersten, mit der ersten Runde, mit der ersten Rutsche Verkostung hier und zwar folgendes.
Blackbush.
Wir freuen uns.
Auf dem Blackbush. So, folgendes. Ich habe irgendwie vor einem viertelhalben Jahr, keine Ahnung, diese Flasche hier durch Zufall bei eBay gesehen. Hintergrund war, ich habe ein Video von Ralphie gesehen, wo der irgendwie seine Irish Whiskey Sammlung gezeigt hat und meinte ja so, ja, früher war Blackbush auch sehr geil, heute machen die nur noch Dreck. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Er hat es netter formuliert, aber so unterm Strich. Dann habe ich bei eBay spaßenshalber mal reingeguckt und habe die Flasche gesehen. Und die stand bei 4 € oder sowas. Ein Gebot und noch 2 Tage.
Geil.
Und dann habe ich gedacht, okay, das checkst du mal aus. Habe ich mal geguckt und ich habe festgestellt, dass die irgendwo so 90er Jahre abgefüllt worden sein muss. Weil nach 2000 haben sie das Etikett verändert und so. Von daher muss irgendwie 90er sein. Ohne das jetzt näher eingrenzen zu können. Die haben das Design mit diesen, also dass es einmal so one-batched ist und dieses rote Siegel hier, das war mal in Gold, dann ist es hochgerutscht etc., dann steht hier oben 1608, das stand dann mal unten und so, also die sind hier ziemlich viel hin und her gesprungen, aber dieses Special Old ist irgendwie 90s. Und ich habe das Ding dann nachher tatsächlich für 27 € inklusive dieser Gebühren bekommen.
Nice.
Und ich habe mal geguckt, den hier habe ich für 17,80 €, das war das billigste Shop-Angebot, was ich gefunden habe. Das ist der aktuelle. Und da ist für 27 für einen, der ja vielleicht irgendwie ja, gut 20 Jahre in der Flasche ist, vielleicht sogar 25, ist ja gar nicht schlecht. Und da habe ich gedacht, da müsstest du jetzt die Gelegenheit nutzen, für unseren St. Patrick's Day-Abend die Dinge mal aufzurupfen, beziehungsweise den aufzurupfen. Und deswegen habe ich den anderen hier noch bestellt. Und das wollen wir tun. Ich habe noch eine kleine Geschichte dazu. Beim Aufmachen ist mir Folgendes passiert. Wer ältere Flaschen öffnet, kennt das bestimmt. Ich halte es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Mir ist der Korken gerissen. Jetzt habe ich das große Glück, dass das sogar ein Naturkorken ist, also kein Presskorken. Und ich habe mir vor längerer Zeit mal ein Besteck bestellt und habe damit schon mal einen Korken rausbekommen. Und zwar ist das so ein Korkenzieher, wo man so links und rechts mit so 2 Klingen an dem Korken vorbeigeht und den mit so einer Drehbewegung dann hochzieht. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diesen abgebrochenen Korkenrest mit diesem Gerät, weil der steckte ziemlich fest noch in der Flasche drin, wirklich so an den Seiten ranzugehen und den mit so einem Dreh rauszuholen, ohne dass ein einziger Krümel in der Flasche zurückgeblieben ist. Ich bitte mal Applaus.
Respekt, Bro. Respekt.
Nice. Ich meine, man kauft sich ja immer irgendwie so ein Zeug für solche Fälle und wenn man das dann auch mal nutzt und es klappt sogar, dann ist man natürlich immer besonders begeistert.
Geil.
Von daher fand ich das ziemlich cool und wollte diese Story erzählen mal ganz kurz.
Das sind die kleinen Erfolgserlebnisse.
Finde ich sehr gut.
Ich weiß auch nicht warum, aber ich hab das Gefühl, ich sehe aus wie eine Pimp-Version von Lucky Charms von dem Typen oder sowas irgendwie mit meinem
Mut. Also der Begriff Pimp, den finde ich sehr treffend.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fände es eigentlich geil, wenn du so auch im normalen Leben rumlaufen würdest.
Ehrlich gesagt auch. Weißt du, ich hab direkt das Bock, einen Stock irgendwie noch zu haben.
Ja.
Fehlt noch irgendwie so ein fetter Mantel oder so ein Scheiß, weißt du?
Ja.
Und dann die Rückhand noch so.
Und dann vielleicht nochmal so farbliche Wechsel, mal so in Lila oder so, in die Flieder.
Eine Feder wäre auch geil, weißt du?
Ja.
Ja, damn, ich muss echt mehr Hüte tragen. Mir steht ja auch immer alles. Was soll ich sagen, ne?
Was soll ich sagen? Ich kann sagen, dass ich bisher nur an beiden gerochen habe, auch wenn die Flaschen relativ leer sind. Ich habe ein bisschen was verschickt, mein Brüderchen, Kumpels und so. Deswegen, ich habe ihn noch nicht probiert, ich habe beide noch nicht probiert. Nur beim Abfüllen habe ich schon gerochen, dass die Nasen extrem verschieden sind.
Alter, krass. Mega.
Ist es zu spät zu sagen, dass ich kein Fan von Bushmills bin?
Das hast du vorher schon gesagt, aber das war mir egal.
Ja, das alles gut.
Nee, aber der alte, der...
Ich erwähne es eigentlich auch nur deswegen, weil es meistens eine interessante Vorlage ist, wenn man was verkostet, was man vorher noch nie probiert hat, um sich dann komplett vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, wieso die Vorprägung ist. Und ich muss dir zustimmen, ich hatte ja auch, konnte es auch nicht lassen, als ich die Flaschen von dir bekommen habe, beide aufzumachen, einmal kurz die Nase ranzuhalten an die Flaschen. Und ich fand auch, dass sie mega unterschiedlich gerochen haben. Also lass uns echt mal schnuppern und gucken, was die beiden uns erzählen, weil ich finde es super interessant. Und ja, also...
Ich habe auch gleich den Klassiker hingelegt, weißt du? Ich habe so eingeschenkt, den ersten, und ich war so, ah, okay, das ist der neue, das musst du dir merken. Schenk den anderen ein, stell die Flaschen weg und denk so, wo habe ich jetzt was eingeschenkt? Dann muss ich die Flasche gerade nochmal aufmachen und dann nochmal so riechen und dann da nochmal so riechen und so, ah ja, okay, das hier ist bei mir der neue, also in meiner linken Hand und in meiner rechten Hand ist der alte.
Es sind zwei verschiedene Whiskys, komplett.
Absolut.
100%. Es sind auch zwei, also für mich gefühlt auch zwei verschiedene Brennereien.
Das
wirkt für mich nicht
wie... Nichts miteinander zu tun, ne?
Komplett unterschiedlich. Also der neue, ich fange jetzt einfach mal direkt an zu reden, weil ich ja eh schon dabei bin, der neue Blackbush, also den wir jetzt kennen, den wir kaufen können, der riecht für mich, jetzt können wieder alle das Bingo spielen, kam neulich als Kommentar, der riecht für mich wie ein generischer irischer Whisky. Also der riecht halt hellfruchtig.
Der neue.
Birne.
Der neue.
Der neue. Also der Standard Blackbush von Bushmills, den man so trinken kann. Blackbush, ist das eigentlich ein Blended Whisky oder ist das ein Single Malt?
Das ist ein Blended Whisky.
Genau, ist ein Blend, ne? Blended Irish Whisky. Für mich sehr süß, bisschen künstliche Birne und das war's. So.
Es steht steht auf dem Karton Matured in Sherry Casks. Wenn man aber auf die Seite von Bushmills geht, liest man Matured in Bourbon and Sherry Casks. Also auf der Flasche machen sie mehr den Sherry Cask Move. Auf der Homepage sagen sie, dass es in beiden Fässern gereift ist. Von daher.
Also Männers, riecht ihr da irgendein Sherry-Fass raus? Für mich riecht das wie eine Bourbon-Fassreifung mit ein bisschen PX-Süße maximal. Also.
Ihr seid jetzt beim 9, ne? Ihr seid beim 9, oder?
Genau, bei dem 9. Ich habe sogar so ein bisschen was mich an Rauch erinnert irgendwie, aber nicht so Rauch. Irgendwas Komisches. Also ich weiß, das ist jetzt schon wieder...
Das ist diese Jugend von dem Grain, das du als Rauch identifizierst.
Das ist möglich, also aber ich finde, also normalerweise, ich finde Bushmills nicht so schlimm, weil ich ich mag ja so diese Birne halt, ne? Die ist aber hier in diesem Blackbush nicht so nass, sondern irgendwie... Eine Birne mit Vollbart, also so ein bisschen eine erwachsenere Birne, eine Getreidenote, die ganz stark durchkommt, so wirklich diese Butter, wie heißen die noch?
Shortbread, oder?
Shortbread, genau. Shortbread, Vanille, eine Vollbartbirne.
Ich habe da noch Sternfrucht dazu hinter der Birne irgendwie, was so ein bisschen in Richtung Bitterkeit geht halt. Also irgendwie nicht Birnenschale, weil das riecht sehr schlecht, aber so. Ich habe letztens eine Sternfrucht mal wieder gekauft seit langem, habe die aufgeschnitten und daran erinnert es mich gerade.
Ja, oder könnte so eine Syphilis physalis sein, meine ich, ne? So eine
ich trinke übrigens aus Prinzip diesen Whisky aus einem Klingelglas. Nur als kleiner Seitenhieb. wollen wir direkt mal, also bevor wir trinken, an dem anderen riechen? Fände ich ganz
interessant. Ich wäre dafür, ja.
Wollen wir mal aneinander riechen, bevor wir jetzt was trinken?
Der riecht, das ist so krass, der riecht für mich wie ein süßer Cognac. Mhm.
Der riecht für mich nach Seife und Pfirsich Eistee oder Wassereis. Genau, Pfirsich Wassereis.
Ja, for days. Also diese chemische, klebrige Pfirsichsüße irgendwie, ne? Und halt was Traubiges. Also für mich hat er auch so was Cognac-Traubiges, vergorene Rosinen auch so ein bisschen irgendwie. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Sherry-Fass-Anteil hier intensiver ist oder höher ist oder stärker gereift oder keine Ahnung was.
Weißt du, woran mich das erinnert, wo du gerade Cognac sagst, das ist ja bei Cognac und auch bei Armagnac so, Dadurch, dass die ja jedes Mal, also zumindest bei Armagnac ist es so, in frische französische Eichenfässer gefüllt werden, können die ja nicht so ewig lange im Fass durchhalten. Und die werden ja dann in großen Weinballons nachgereift. Und dann entsteht ja dieses Rancio-Aroma. Und das ist das, glaube ich. Weil der war lange in der Flasche und hat dann einfach solche Aromen durch eine kleine Nachreifung in der Flasche entwickelt. Und das ist genau dieses gleiche Aroma, was man auch bei älteren Armagnacs zum Beispiel hat.
Ich hätte sofort gesagt Old Bottle Flavor. Wenn du einen alten Blend aufmachst, hast du das auch ausgeprägter bei den Schotten, finde ich. Also wenn du so einen 60er, ja. 70er Jahre Blend aufmachst, ist das stärker. Hier hast du es so leicht mit drin. Aber Paddy, ich folge dir komplett bei dem Pfirsich, beim Peach. Ich habe jetzt eher so einen ekligen süßen Eistee.
Der
so
ja, ein bisschen chemisch, ich habe auch den Eistee, der ist aber geil.
So aus dem Lidl Stute Eistee. So ganz, ganz widerlich, den man eigentlich nur so eisgekühlt irgendwie durch den Hals kriegt. Ja. Vom Geruch her. So, ne?
Ja. Aber riecht auch einladend. Und dann dahinter ja, ist noch genau. Irgendwie was.
Also ekliger Eistee in gut.
Ja, genau. Ekliger Eistee in gut, ja.
Wollen wir in den ersten reinbeißen, in den neuen?
Oder wollt, ein bisschen Schoki.
Ja. Dann wollt ihr in den alten zuerst reinbeißen?
Ich habe gerade, wenn ich den alten gerochen habe, gar keinen Bock, in den neuen zu beißen.
Also ich glaube, wenn wir den neuen beißen, dann wird uns der alte wieder abholen. Also ich
würde auch sagen, wir machen das so rum, ja.
Beiß auch in den neuen.
Slange, so wie alle halt sagen, ne? Genau, cheers auf Für die Sie. Helme. Bis morgen, Männer.
Bis morgen.
Ja, sehr schön. Den trinkt ihr mal. Wirklich, also von der Nase her ist der wirklich nicht so einladend und euren Blicken zufolge, obwohl Paddy geht, ich weiß nicht. Ich hau auch mal rein.
Paddy, genau, hau mal rein. Paddy ist immer happy mit Irish Whiskies, weil ich halt das genauso, ich habe genau das erwartet. Du nimmst einen Schluck, es schmeckt nach Whisky, so für 0,5 Sekunden und dann setzt so Alkoholschärfe ein. Bisschen Nachgeschmack von einem alten Keks und das war's. Also das ist so der optimale Bierbegleiter. Kannst du danach mit einem Guinness nachspülen, runterspülen, wunderbar. In einem Irish Pub würde ich mir das, glaube ich, immer zum St. Patrick's Day geben. Würde ich mir eine Flasche vom Black Bush holen? I doubt it. Ich glaube nicht.
Mit gutem Willen kommt noch ein bisschen Marzipan dazu, finde ich, so als leichte Note. Mhm. Du hast ein bisschen Gebäck, so dieses, das ist so das, diese irische Blend,
ja, auf
irische
jeden.
Blendgeschmack. Und das ist für mich auch, wir hatten ja diese Challenge auch mit diesen Whiskys, mit den drei Whiskys, die man benennen sollte. Und da gab es ja die Frage, welchen nimmst du mit zu einer Party? Und da habe ich gesagt, den hier und eine Pulle Ginger Ale und einen Sack Eis und gib ihm. Ne? Dann, das Super. Tut keinem weh, 17 Euro irgendwas für eine 0,7er Flasche. Also es ist fair bepreist, finde ich, tut nicht weh. Ist mir lieber als eine Buddel Wodka oder irgendwie ein billiger Rum oder irgendwas. Mhm. Aber jetzt außerhalb des Tastings heute Abend sowas ins Regal stellen, brauche ich mir jetzt auch nicht.
Mhm. Also raus so ein bisschen. Ne?
Also als Kritiker der Brennerei muss ich sagen, finde ich für 17 Euro ist es auf jeden Fall in Ordnung. Für einen Blend, für einen irischen Blend in der Preisliga kriegst du in der Regel halt nichts Geileres. Das ist einfach so. Ne? Man muss es ja auch immer in der Liga sehen, in der er spielt. Und bei 17 Euro... Das Finish ist halt für mich super flach und langweilig. Die Nase finde ich sehr angenehm. Antritt, wie Paddy schon gesagt hat, sehr süffig. Bisschen süß, bisschen Birne, bisschen alter Keks finde ich übrigens eine super Wasting-Note von dir. Mhm. Weil es trifft für mich den Nagel auf den Kopf. Es ist nämlich genau diese alte, muffige Süße, so ein bisschen pappig, aber irgendwie auch süß. Aber ich glaube auch, das ist ein Mix-Whisky. Den trinkst du eigentlich nicht pur, den trinkst du kalt auf Eis, on the rocks mit oder Ginger Ale, was auch immer. Den kannst du zwar auch pur trinken, ne, der brennt dir jetzt auch nicht die Zähne weg, deswegen halt auch nur 40 Volumenprozent. Aber wenn du diesen Whisky auf 46 oder 50 drehen würdest, würde er wahrscheinlich brennen wie Sau.
Ja, so aus Schottgläsern oder sowas halt.
Ne? Ja, ist okay. Also ich würde ihn mir nicht kaufen. Ich bin generell kein Fan von Bushmills, aber der Preis geht halt in Ordnung eigentlich, muss man schon ehrlicherweise sagen. Ja.
Ich muss auch sagen, der war auf der Zunge jetzt überhaupt nicht wild. Also ich fand's, die Nase hat mich echt ein bisschen abgeschreckt, aber auf der Zunge fand ich es absolut in Ordnung. Ja? Also was willst du großartig erwarten?
Das Finish ist halt mit dem Eiswürfel.
Können wir rausschneiden.
Das Finish ist halt echt metallisch.
Also mit kalt schmeckt da nach gar nichts mehr.
Aber ich muss sagen, ich mag...
aber gut, also gut nach gar nichts mehr.
ich mag das manchmal, wenn, wie gesagt, Whiskys so eine leichte metallische Note haben. Deswegen, ich mag auch junge Whiskys. Ich mag das zum Beispiel auch extrem bei Wasser, wenn Mineralwasser schön metallisch schmeckt. Es gibt für mich nichts Besseres. Aber das ist natürlich mein eigenes Problem, dass ich das mag. Deswegen, ich habe auch oft kein Problem mit jungen Whiskys. Finde ich oft auch ganz lecker und passend. Kommt halt drauf an, wie es natürlich abgestimmt ist. Zum Beispiel junge Eiler-Whiskys, da passt zum Beispiel auch diese Mineralität, das Metallische irgendwie ein bisschen da zusammen. Und ja, aber ist hier auch so, stimmt schon.
So ein Jung vom Lande, der spuckt halt auch nicht ins Glas. Sehr gut, Tim. Finde ich in Ordnung. Ja, ne, auch irgendwelche Sachen trinken.
Mit dem Eiswürfel, der mir gerade runtergefallen ist auf dem Boden, geht der auch vollkommen klar. Also schmeckt dann einfach so absolut nach gar nichts, nur nach Holzwasser, Whisky, Schnaps, Eiswasser.
Das Problem bei dieser Art Whisky, finde ich, ist, dass man am Ende diese Bitterkeit behält und man muss jetzt entweder ein Bier trinken oder gleich sich noch einen eingießen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr an dem, finde ich, an diesen Billigblends. Da bleibt immer diese Bitternote im Mund und die muss man wegtrinken. Die kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss man irgendwas, wenn du Chips isst oder irgendwas, aber du musst da irgendwas gegen tun. Und deswegen verleiten die auch, glaube ich, oft dazu, dass man halt zecht damit. Ne? Das ist ein bisschen der Nachteil. Aber gut, kommen wir zu Nummer zwei.
Genau, beißen wir da mal
rein. The Old School Man.
Ich habe ihn übrigens in der Whisky Base nicht wirklich gefunden, weil es gab, ich glaube, das Etikett nur mit Schraubverschluss oder irgendwie, da war hier oben der Aufkleber nicht oder irgendwas, aber so 100% genau die Flasche habe ich nicht gefunden. Das Etikett zwar schon, aber dann war hier oben irgendwas anders.
Warte mal, Paddy, der kennt doch immer die Whisky Base IDs.
Die Whisky Base ID lautet?
Ja, deutlich besser. Deutlich. Also für mich, ganz ehrlich. Also entweder ist der älter oder mehr First-Fill-Fässer, also stärker gereifte Fässer oder ein deutlich höherer Sherry-Fass-Anteil. Und ich würde tatsächlich zu letzterem tippen. Ich habe das Gefühl, dass die Fässer besser sind und dass es mehr Sherry-Fässer sind.
Überhaupt mal Sherry?
Also der ist deutlich besser, der ist auch cremiger. Ich würde sogar fast behaupten, dass der einen höheren Malt-Anteil hat vom Gefühl her.
Salzig.
Ja. Na? Ganz ehrlich, Leute, der hat Kork.
Das auch. Der hat ein bisschen Korkgeschmack.
Ja, der hat, also für mich hat der Kork und Fehler rum. Also der schmeckt für mich fahl, Keller, nasser Keller und pelzig auf der Zunge und nicht rund. Und der lässt auch so einen richtigen Schalengeschmack. Ich habe vor kurzem erst an einem Kork-Whisky gerochen. Für mich hat der Kork.
Das finde ich schlecht. Das würde ich dir auch recht geben. Im Geschmack oder in der Nase finde ich ihn besser.
Also der Korken ist top in Ordnung. Ne? Der ist nicht gematscht, der ist nicht durch oder irgendwas. Mhm. Der ist nicht nass gewesen. Der ist nicht kaputt. Der ist nicht aufgelöst, irgendwas.
Vielleicht ist es auch das Geschmacksprofil. Also der ist sautrocken. Der ist muffig ohne Ende. Mhm. Hat sowas von Leder und keine Ahnung was. Und pelzig.
Ich finde, die Nase ist auf jeden Fall ganz anders als der Geschmack. Mhm. Ja. Der Abgang ist sehr bitter. Der ist sehr bitter. Der ist sehr grainy, finde ich. Mhm. Und komisch ist, du liest immer über den neuen, also bei dem alten weiß ich es ja nicht, aber die Werbung für den neuen sagt immer, der soll einen besonders hohen Malt-Anteil haben. Kann ich beim ersten nicht bestätigen, kann ich jetzt beim zweiten auch nicht unbedingt bestätigen. Ich würde eher sagen, wie Leon das sagte, hier hast du einfach mal ein bisschen Sherry-Fass mit drin. Am anderen vielleicht von der Papierform her ein Sherry-Fass, aber eins, was wahrscheinlich schon 38 Mal befüllt wurde.
Möbelpolitur.
Ich habe auch trotzdem das Gefühl, dass er älter ist, muss ich sagen. Also es kann natürlich wirklich sein, dass potenziell die Fässer gleich alt sind, aber wie Tim gesagt hat, einfach quasi durch die Flaschenreifung wirklich quasi nochmal sich Aromen entwickelt haben, die auf einen älteren Whisky gefühlt hinweisen. Ich glaube aber trotzdem, dass hier auch ältere Fässer damals verarbeitet worden sind. Also es schmeckt für mich nicht nach einem gleich alten Whisky, ehrlich gesagt.
Mhm. Schmeckt mir für mich auch genau nicht nach überhaupt irgendwie der gleichen Abfüllung oder die gleiche Brennerei. Ist genau wie du gesagt hast am Anfang. Also es kann auch sein, dass ich das jetzt irgendwie missinterpretiere, aber der ist doch wirklich extrem muffig und trocken.
Er wird aber nicht besser, ehrlich gesagt. Also für mich wird er gerade
schlimmer.
Mit jedem Schluck wird er schlimmer. Mhm. Jetzt gerade ist er für mich nur noch sauer und scharf. Mhm. Der Antritt ist super dünn, also halt, ne? Deswegen triple distilled. Werde ich keinen Freund mehr mit, einfach. Aber diese, jetzt ist er auf der Zunge eher sauer und scharf. Und das Finish ist scharf und langweilig.
Jetzt habe ich mal eine Nerdfrage an euch.
Jetzt kommt's.
Hier steht drauf, distilled three times auf dem alten. Auf dem neuen steht auch drauf, triple distilled. Wie kann denn ein Blend triple distilled sein?
Ganz einfach. Die Destillation bezieht sich in dem Fall halt nur auf den Malt Whisky Anteil oder auf den Pot Still Anteil.
Das darf man sagen.
Okay. Also, weil das Ding ist ja, wenn du dieses Thema mit zwei- und dreifach destillieren, das ist ja im Grunde eh nur, sage ich mal, also ich Glaskugel lese jetzt mal, ja, das sind keine Informationen, die ich irgendwie legit von einem Mitarbeiter der Brennerei oder so habe. Aber eine Mehrfachdestillation ist ja immer so ein bisschen eine Frage von Interpretation. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, sind ja auch schottische Whiskys teilweise 2,5-fach oder 2,8 oder 2,pups fach destilliert, weil es werden ja oft Anteile wieder zurückgelegt und neu destilliert. Und bei einem Grain Whisky, bei einer Kolonnenbrennanlage, wo halt quasi der Whisky durchgehend destilliert wird, könntest du genauso argumentieren, dass du, keine Ahnung, mit jeder Kupferplatte oder mit jeder Platte, die da irgendwie drin eingebaut ist, eine gewisse Anzahl von Destillationsläufen hast oder wie auch immer. Also ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass sie das so draufschreiben, weil sie meinen, dass der Pot Still Whisky, der da drin ist, oder der bei Single Malt, das ist bei Bushmills, glaube ich, dass der Single Malt halt dreifach destilliert ist, der da drin ist. Und der Rest ist halt Durchlauf destilliert. Da gibt es halt keine Anzahl für. Aber theoretisch spricht halt nichts dagegen, das so zu nennen. Es gibt ja auch keine Gesetzgebung, die dir verbietet zu sagen, dass ein Grain Whisky jetzt mehrfach destilliert ist. Keine Ahnung. Also glaube ich nicht.
So. Ja, okay, ist doch gut.
Ne, also wäre jetzt meine Vermutung, dass sie einfach sagen, ja, das bezieht sich halt nur mal einfach auf den Maltanteil darin und der Rest ist halt völlig Wumpe.
Ich weiß nicht, ob ich in diesem Setting den Witz schon erzählt habe, aber wahrscheinlich schon. Mach nichts. Welchen Whisky trinken Zombies am liebsten?
Grains.
Ich finde den so gut.
zum neuen.
Olli, warst du beim Friseur?
Ja, hab ich das nicht erzählt? Aber
Penny, warst du beim Friseur?
Ich habe meine Haare selber geschnitten.
Alter, du bist krass. Echt jetzt?
Ja, ist echt gut geworden, oder?
Nice.
Ich hab mich morgens auf die Waage gestellt und dachte, oh Mann, jetzt musst du mal schnell zum Friseur mal ein halbes Kilo abnehmen. Und dann, ja, seit November nicht mehr beim Friseur gewesen und dann...
Ja, same.
Jetzt mal Zähne geputzt, gleicher Effekt. Ne?
Ich war auch irgendwie vor 3 Tagen...
Oh Mann. So. Fliegt sowas aus dem Mundwinkel raus. So ein halber Döner oder so.
Schön der Fingernagel testen. Oh.
Neue ist jetzt wieder besser gerade. Ich glaube, man muss einfach immer hin und her wechseln.
Ich bin jetzt hier beim Cocktail nochmal, hier bei meinem Highball.
Wenn der eine scheiße wird, wieder zum anderen zurück.
Sehr gut. Aber ich muss sagen, also Kork... ich hatte auch irgendwann vor einem Jahr mal einen Kork-Whisky. Es war übrigens ein Daftmill.
Ja? Ja, okay, das war noch was.
Gerade frisch aufgemacht, zum Glück. War irgendwie gerade so 3 Monate in der Flasche, konnte man echt noch gut trinken, aber das hat gestunken. Das ging überhaupt nicht. Also, und da hat aber das Destillat zum Glück nicht so viel angenommen. Ich glaube hier, dass es wirklich einfach die Aromen sind so ein bisschen zusammengerutscht nochmal, noch ein bisschen intensiver geworden. Und dadurch, der hat wirklich so im Abgang oder so, also auf der Zunge ist der dann wirklich echt relativ bitter in Richtung, weiß nicht, eine angebrannte Birnenschale oder irgend sowas, fand ich jetzt am Ende. Ja. Es wurde beim ersten Mal, fand ich das noch ganz geil. Dann sagte Patty, hat Kork, da habe ich nochmal probiert. Und der zweite Schluck davon, der war dann ungeil.
Ja, Patty war es.
Es besteht. Ja, genau. Ich hab euch alle geprimed. Also es kann.
Aber kein Kork, würde ich nicht sagen.
Ich will es nicht beschreien, ich weiß nicht, aber für mich hatte der halt irgendwie, also in der Nase super lecker immer noch, aber so im Mund war ich so, irgendwie, für mich passte das halt nicht so richtig.
Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt 3 irische Flaschen, die ich in Cocktails verarbeiten kann. Zu dem West Cork habe ich jetzt nochmal zwei Bushmills. Für die nächste Party.
Ja, du, ich glaube, ich hatte das mal irgendwann mit so einem Glenfarclas 21 oder sowas und den haben wir trotzdem leer gemacht, weil war ja da, ne? Wir haben eine Ersatzflasche gekriegt, das war super und dann war gut. So, sollen wir zu den nächsten oder? Da können wir nochmal einen Vergleich zu den neuen Destillerien, hätte ich fast gesagt.
Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ehrlich gesagt, Paddy, nerdtechnisch total geil, dass wir jetzt quasi von einer der ältesten Destillerien
auf jeden,
der eigentlich behauptet Bushmills von sich ja immer, dass sie die Älteste sind. Sie sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit die Zweitälteste. Dazu kommen wir später nochmal. Aber von einer der ältesten irischen Destillerien zu einer der neuesten irischen Destillerien gehen. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig, weil Paddy, du kannst mal die Überleitung machen zu Waterford und ich kann dann gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich habe die Brennerei ja besucht und bin sehr, sehr angetan und bin ja aufgrund meiner allseits bekannten Antipathie gegen viele, gegen die irische Whiskyindustrie von Waterford sehr, sehr angetan und kann dann gerne noch ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, gerne. Also hier nochmal Full Disclosure. Die Flaschen wurden uns zur Verfügung gestellt von der Firma Kirschenport. Und ich habe die im Prinzip von der Arbeit mitgebracht. Waterford, Marc Renier, der gute Mann, der bei Bruichladdich halt viel so die Finger im Spiel hatte, hat irgendwann mal, also das haben die ja bei Bruichladdich immer schon viel gemacht, so mit dem ganzen Thema Terroir und dann die Gerste sehr nah bezogen, dass das halt einen Einfluss auf den Rohbrand hat. Übrigens, euer letzter Podcast, ich habe den bis jetzt nur halb hören können, aber that's the shit. Also was der aus dem Nähkästchen plaudert, ist wirklich der Hammer. Sehr, sehr spannende Diskussion, glaube ich, die man da führen kann. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man mit dem diskutieren kann, weil er ja einfach, der ist ja der Endgegner, glaube ich, irgendwie ja. in Destillations-Game oder so ein Scheiß. Weißt du, der weiß ja irgendwie alles. So, und dann ist es aber so. Also genau, der Marc Renier ist dann halt irgendwann rüber nach Irland, hat da eine Brennerei aufgemacht und möchte dieses Thema Terroir nochmal ganz explizit aufnehmen. Also Terroir normalerweise heißt das ganze Erde, ne? Und man kennt das eigentlich so aus dem Weinanbau.
Die ganz kurze Frage, wenn ich jetzt das einblende, sehen das die Leute nur noch das oder sehen die uns immer noch?
Man sieht alles. Und so rechts an der Seite dann.
Weil ich sehe jetzt nur noch das Bild, deswegen wollte ich nur fragen.
Ach so, ja, also ich sehe zum Beispiel rechts an der Seite uns noch so untereinander.
Ich bin ja derjenige, der aufnimmt. Ich nehme an, ich glaube, dass ich, die, also meine View die Aufnahme-View ist und ich sehe uns jetzt sozusagen rechts übereinander gereiht.
Okay, ganz dann oben mach das nochmal zu und mach das gleich nochmal auf, wenn Paddy geredet hat.
Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass es halt hier zweifach destillierte Whiskys sind, sehr stark so nach dem schottischen Vorbild eigentlich eher Whisky auch ohne E vor dem Y geschrieben, was Marc Renier halt irgendwie auch so oder so immer gerne gemacht hat. Bei Bruichladdich auch kennt man halt viele Parallelen, 50 Volumenprozente die Waterford-Abfüllungen in der Regel und sind aber sogenannte Single-Farm-Abfüllungen. Das heißt, die Gerste wird halt an einer bestimmten Farm mit einer bestimmten Bodenbeschaffenheit, mit einer bestimmten Gerstensorte in einer bestimmten Periode angebaut. Und all diese Informationen findet man hinten auf der Flasche drauf. Die Abfüllungen sind so 3 Jahre und ein bisschen alt. Und hier soll jetzt praktisch dem Genießer gezeigt werden, dass halt die verschiedene Gerste aus den verschiedenen Regionen und Ähnliches halt einen Einfluss darauf hat und ein Terroir, also den Geschmack der Erde, mit sich tragen soll. Das ist halt natürlich so große, große Frage. Ist das jetzt noch so? Nach Destillation, nach Fassreifung kriegt man halt was davon mit. Und ich habe euch 2 Abfüllungen mitgebracht. Das ist einmal die Abfüllung 1.1 von der Farm Hookhead, die sehr, sehr weit im Süden an so einem Zipfel hängt. Die ist in so einem Schatten von einem Leuchtturm.
Teddy, hier, ich habe das Bild gerade eingeblendet. Da sieht man quasi die einzelnen Farmen auf der Irlandkarte und da ist es so ein bisschen, hier unten ist dann quasi der Hookhead.
Genau, richtig. Und dann haben wir noch Lakefield, die eine andere Bodenbeschaffenheit haben. Hier ist es so, dass zwar 2 verschiedene Gerstesorten genutzt wurden tatsächlich, aber bis auf 2% Unterschied die gleiche Fasszusammensetzung zusammengekippt worden ist. Also hier ist wirklich die Fasszusammensetzung nahezu identisch. Und das finde ich halt eine spannende Kiste. Und ich zeige euch nochmal einen kurzen Trick. Wenn ihr so eine Waterford-Flasche mal habt und diesen Glaskorken schwierig rausziehen könnt, gibt es einen Trick. Genau. An der Seite mit dem Daumen aufstemmen, Flasche ist offen.
Das ist halt auch das Witzige bei Waterford, warum die diese Glaskorken haben. Marc Renier kommt aus der Weinbranche und das sind Vinoloks.
So ist es.
Genau. Mega. Also schön das zusammengebracht auch. Die Historie von ihm irgendwie damit einfließen lassen. Was mich natürlich total interessieren würde, wäre dann wirklich mal wirklich 2 verschiedene Farmen, gleiche Gerstensorte, exakt die gleiche Reifedauer und auch exakt die gleiche Fasszusammensetzung. Das würde ich gerne mal sehen. Man hat das ja bei den New Makes schon wirklich geschmeckt, ne? Dass da Unterschiede bestehen, auch wenn sie minimal waren. Und von daher absolut interessantes Projekt. Und ja, Marc Renier ist ein total umtriebiger Typ. Jetzt irgendwie schon wieder zur nächsten Stelle gezogen und macht die Renegade Rumdistillerie, glaube ich, auf, ne?
Richtig.
Ich finde es relativ schwierig, diesen ganz wissenschaftlichen Vergleich von, wir haben jetzt genau das Korn mit dem Destillat und haben ein Bourbonfass und nehmen jetzt nochmal ein vermeintlich gleiches Bourbonfass mit einem anderen Korn und dann dem Destillat daraus. Und dann zu sagen, das ist jetzt das Terroir, weil die Fässer ja auch einen gewissen Einfluss haben und nicht und die Bourbonfässer ja auch alle verschieden sind. Ich finde es eher spannend, dass man sagt, wir schätzen das Wert, was wir da an Rohstoffen haben und weisen dem auch eine Identität zu. Also wir sagen nicht einfach, ey, das ist irgendwie Industriekram aus der Ukraine. Wenn es gemälzt ist, schmeckt es eh keiner mehr und kaufen das in tonnenweise ein. Sondern man sagt halt, okay, das ist halt hier eine Farm, das wird da angebaut, wir beschäftigen uns damit, wie das Getreide entsteht, wann es geerntet wird, wir schaffen ein hohes Maß an Transparenz und wir haben danach in den Abfüllungen auch vielleicht gewisse Unterschiede, Variationen drin, wir können damit ein bisschen spielen, wir entdecken vielleicht auch irgendwann die Farmen, wo wir sagen, das ist eigentlich das Beste für uns im Laufe der Jahre. Also es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Entwicklungsprozess, der dahinter steht und das finde ich halt super. Ich denke mir auch immer, eigentlich müsste man so das ganz wissenschaftlich machen. Und ich habe die Diskussion immer beim Thema Kühlfilterung. Ne? Dass man sagt, ey, eigentlich müsste doch so eine Distillerie mal einen Whisky rausbringen mit 40% kühlgefiltert und den gleichen Whisky nochmal nicht kühlgefiltert. Und dann sagst du, ja, eigentlich müsste ja das Fass geteilt werden, dann müsste die eine Hälfte und so weiter und so fort. Und das ist halt, ja, ist müßig, kann man lange darüber diskutieren, ob man diese Nuancen nachher dann erkennt. Ich glaube aber, die Wertschätzung von dem, was die Leute tun, das ist das eigentlich Wichtige daran.
Was ich spannend an dieser Diskussion noch finde, Leon und ich, wir haben irgendwann mal über unseren Präsentationen gehockt, wie wir praktisch das darstellen, was ist so Einfluss von Brennereicharakter und Einfluss von Fass. Man kennt das immer so, man sagt immer so, was weiß ich, 60, 40, 30, 70 oder sowas ist halt immer so. Und dann wird oftmals ein Tortendiagramm gezeigt. Und dann sagt man halt so, 30% ist Rohbrand und 70% Fass, weil ganz viel vom Fass kommt. Ja. Und ich habe irgendwann mal, habe ich mit Leon so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe gesagt, für mein Empfinden oder für mein Gefühl, gerade auch bei dieser Terroir-Geschichte und ähnliches, ist das ehrlich gesagt kein Tortendiagramm. Weil für mich ist das halt so eher so eine Pyramide. Also die Basis ist halt immer der Rohbrand und da drauf baut das Fass auf. Weil ich glaube nichts, also du musst einen guten Rohbrand haben, um einen guten Whisky zu machen und dann natürlich noch gute Fässer. Es baut immer aufeinander auf. Deswegen finde ich das nicht, dass es halt irgendwie so getrennt voneinander ist, sondern immer etwas, was einhergeht. Klar kannst du halt so, wenn du, also viele, viele Brände sind bestimmt für lange Reifung halt irgendwie gemacht, um irgendwelche Fehler rum oder ähnliches wegzubringen, aber es baut, glaube ich, aufeinander auf. Es ist, glaube ich, nicht so, mit einem perfekten Fass kriegst du einen guten Brand zu einem guten Whisky, ist, glaube ich, also einen schlechten Brand zu einem guten Whisky, das glaube ich geht nicht. Ich glaube, du musst halt schon eine gute Basis halt schaffen, um einen guten Whisky herzustellen. Und ich finde, bei diesen Single-Farm-Abfüllungen merkt man halt einen sehr guten Brand, weil man hat halt wirklich, man kann viel riechen. Und genau, also.
Aber schau mal, die wurden ja vom Fass wirklich nicht irgendwie tot erschlagen. Du hättest hier natürlich auch krasse Fässer nehmen können, da schmeckst du gar nichts mehr.
Genau.
Ne? Und das ist natürlich wunderbar, dass die eben genau das machen, dem Brand eben auch den Raum zu geben, dass man den auch immer noch schmeckt. Ne? Man könnte auch sagen, so 3 Jahre los, wir machen irgendwie Peated und ballern den schön in intensives Fass, ab jeder Peter. Ne? Und das ist aber genau nicht das Ding, was dahinter steckt. Von daher, ich freue mich drauf. Ich habe gerade schon ein bisschen reingeschnüffelt.
Schön spannend, ne?
Ja, mal kurz für euch ein kleiner Einblick. Die Stills von Waterford sind die, ich glaube, recycelten Stills von, die eine war die vor Bruchladdich, glaube ich, war, und die andere Inverleben, kann das sein? Irgend sowas? Nee, Inverleben war Belgium Owl, glaube ich. Sind auf jeden Fall auch.
Cappadonich war Belgium Owl.
Ja. Genau, Cappadonich war, dann ist es Inverleben, glaube ich, die hier mit drin sind. Aber wie gesagt, im Hintergrund eben die ganzen verschiedenen Farmen. Ich glaube, mittlerweile sind über 70 Farmen, die sie verwenden. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Genau, lass uns doch mal reinschnuppern. Ich bin auch neugierig, ob sich die beiden in der Nase unterscheiden. Ich habe schon mal so ein bisschen geluschert. Für mich unterscheiden sich in der Nase tatsächlich gar nicht so sehr.
Erstmal. Nee, schwierig. Ich glaube, der Hookhead ist ein bisschen dunkler von der Nase her, ein bisschen tiefer.
Definitiv. Also ich finde schon, dass sie sich unterscheiden.
Mhm. Also der Hook, genau, der Hookhead ist ein bisschen erdiger und ein bisschen, der hat so ein bisschen mehr Erde und ein bisschen düsterere Noten. Der Lakefield ist für mich ein bisschen spritziger, fruchtiger, hellfruchtiger so. Mhm.
Ja.
Ich würde sogar denken, der ist ein Tick jünger, aber die sind wahrscheinlich gleich alt. Aber nur von der Nase hätte ich gedacht, das ist das jüngere Destillat. Wenn es mir blind hingestellt hätte, hätte ich irgendwie gesagt, 6 Jahre und der andere vielleicht irgendwie.
Es ist so, ich glaube, es sind 3 Wochen Unterschied insgesamt.
Ja, ja.
Also sollte kein großer Unterschied sein. Ich beiß, glaube ich, jetzt mal einfach in den Lakefield rein und guck mal, was der erzählt.
Mhm. Ich würde euch auch vorschlagen, fangt ruhig mit dem Lakefield an.
Ja.
Der Hookhead macht auf der Palette auf jeden Fall nochmal was anderes. Ich finde, bei den Waterfalls, das hatte ich irgendwie, als wir haben ja Videos darüber gedreht, auch wir hatten ja die Chance, auch verschiedene Rohbrände zu probieren. Der rote Faden bei Waterford für mich ist der Geschmack nach Salzstangen.
Lecker.
Das finde ich nice.
Der ist
gut. Oder Laugengebäck passt auch immer sehr geil.
Absolut, Paddy. Bin wieder voll bei dir.
Laugengebäck, absolut, kommt hier super raus, aber mega. Also Salzstangen habe ich nicht, aber Laugengebäck, wenn ich selbst eine Laugenbreze ohne Salz.
Mhm. Ich finde schon, dass der salzig ist.
Mhm. Ich habe nur in der Nase gerade.
Das ist so ein bisschen, achso, du hast noch gerochen, okay, ich bin schon beim Abgang. Der Lakefield hat für mich, bin auch bei dir, Paddy, das ist so diese Mischung aus, das ist so eine, ich glaube, diese Eichensäure und Bitterkeit, die kommt ganz oft in Aromen als Salz rüber und die ist bei Waterford sehr, sehr deutlich, finde ich. Mhm. So Birnenschale, Salz und dann eben, also eigentlich ist es, ja, Birnenschale trifft es für mich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Sehr stark Birnenschale, Vanille. Olli, hast du noch irgendwie, weil du ja auch so...
Ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem Malzigen, nach dem Getreidigen, was jetzt dieses Laugengebäck oder Salzstangen da auch ausmacht. Ich kann das noch nicht so richtig greifen, aber ich habe irgendein Aroma vor Augen, was ich jetzt gerade nicht verbalisiert kriege. Ich habe irgendwas, wo ich denke, das kennst du. Ja. Aber ich kriege es gerade nicht so richtig gegriffen.
Alter, und ölig, was ist denn da los? Mhm. Lecco mio.
Das ist aber auch New Makey. Also ich glaube tatsächlich...
Ja, sehr jung. Ja.
Ich habe sehr viel Süße. Ich habe sehr viel Süße. Das geht fast so in Richtung Zuckerwatte und fast so Aspartam. Also fast eine künstliche Süße. Und das ist eindeutig New Make. Wir haben den New Make von Waterford probiert. Der ist an sich schon wahnsinnig süffig und süß. Aber das zeigt halt eben auch, dass die... Destillation auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Also ne, ist halt für mich wieder, ist halt auch mein Home-Turf, zweifach destilliert. Im Grunde ist es ein Scotch-Whisky auf irischem Boden, wenn man es mal so formuliert. Und deswegen ist es auch für mich irgendwie klar, dass der mir besser gefällt als ein Bushmills zum Beispiel.
Die haben auch, also der hat auch Hitze. Ne? Also der hat auch so eine gewisse Schärfe halt immer noch, die ich aber nicht unangenehm finde, weil also die passt für mich trotzdem noch rein mit den 50 Volumenprozenten. Übrigens steht ganz gut mit Wasser, also ein Spritzer Wasser kann man auf jeden Fall ranmachen. Ich finde, das hat so, also entweder so Cayenne-Pfeffer oder fast so ein bisschen Chili, ja, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein wirklich scharfer Pfeffer, das ist halt schon, aber ich finde das ehrlich gesagt ganz nice.
Ich habe Gemüsegurke, also diese grüne Gurke, die du in Salat machst.
Auch
das
geil.
Das ist ein Aroma, das ich gesucht habe. Also diese Bitterkeit so ein bisschen von der Schale, wenn man sie mit isst. Und ansonsten eben halt so, aber nicht stark, ne? Deswegen diese frische Gurke.
Tatsächlich, Olli, ich habe gerade echt Gurkensalat. Also so einen süßen Gurkensalat, der auch, es gibt ja auch so Gurkensalat, der so, in Franken, wo ich herkomme, wir machen ja in Salat zum einen meistens Fleisch rein und zum anderen immer irgendeine süße Joghurtsoße. Und es gibt auch einen Gurkensalat, der ist sehr süß, also da ist sehr viel Zucker drin, glaube ich, in der Soße. Und das riecht für mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein süßer Gurkensalat.
Ich glaube, du könntest sogar Dill sagen und du wärst nicht auf der falschen Seite.
Dill bin ich, wollte gerade sagen, also bei Dill wäre ich hier auch dabei. Und das erinnert mich, apropos süßer Salat, meine Oma hat immer, wenn sie Grünsalat gemacht hat, hat sie den mit Zitronensaft und Zucker und ein bisschen Wasser und Dill.
Ja.
Und das ist es.
Wissen wir, was für Whiskyfässer, was für Ex-Whiskyfässer aus Amerika da drin sind? Sind das Rye-Fässer?
Das sind Bourbonfässer. Bei den einen sind verarbeitet Fässer von Dickel, glaube ich, und das andere war
Dickel.
Dickel. Also steht auf jeden Fall, wenn
du schon wieder explizit
die Sprache anklicken. Steht ganz genau die Brennerei dahinter. Ich glaube aber, das ist tatsächlich Dickel und wie heißen die anderen noch? Woodford sogar waren.
Okay. Die machen ja beide auch Rye. Bei Dickel weiß ich es gar nicht, aber Woodford macht ja in dem Fall auch Rye. Mhm. Hätte nur sein können. Manchmal hat man bei Rye ja auch so Dillnoten, deswegen kam mir gerade der Quergedanke.
Du, es sind ja beides halt Bourbons, die auf jeden Fall Rye als Rye mit im Mashbill haben. Mhm, ja. Deswegen wäre es nicht ungewöhnlich, das zu finden, klar. Aber habe ich heute auch. Also ich habe den Dienstag, habe ich die beide mal miteinander verriechen und verschmecken dürfen. Und heute zeigt er sich nochmal anders. Aber auch so hellfruchtig, auch so, weißt du, das so das Bittere von der Mandarine irgendwie, dieses weiße Zeug, und dann, weißt du, wenn du die Mandarine nicht so gut gepellt hast.
Mandarine ist auch gut. Mandarine
und das Bittere von der Mandarine passt ganz gut.
Vermüllend ja da auch ein bisschen.
Aber
Mandarine finde ich auch gut.
Aber weil die sind auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach. Ne? Es ist, kann ich das spoilern? Darf ich das? Weiß ich nicht. Wann kommt das Video raus? Ist mir egal, ich mache das trotzdem.
Sonntag.
Am Paddy's Day, Mittwoch.
Ach, stimmt. Ja. Wir machen ja das
am Paddy's. Ich wollte gerade sagen.
Ihr seid ja bei den Grünen.
Ja, also es wird zeitnah noch eine weitere Abfüllung geben und dann werden 5 Single-Farm-Abfüllungen gleichzeitig auf dem Markt sein, die man dann kaufen kann. Und das, glaube ich, wäre mal ein wirklich interessantes Tasting.
Das ja, aber ich frage mich halt, kaufen die Leute, obwohl, das haben sie bei Vuladi auch gemacht. So, 5-mal das gleiche. Das hat nur, ist halt, die Adressaten sind halt dann typisch Sammler und irgendwie
nicht. Nö, irgendwer, der sich mal dann eine Flasche davon kauft. Ich glaube nicht, dass es angedacht ist, dass man sich alles davon kaufen muss, sondern es gibt halt immer wieder neue Abfüllungen und irgendwann bist du halt auch mal derjenige, der so eine blaue Flasche mit dem Vinolock-Korken haben will. Und dann gibt es halt gerade den Hookhead oder den Schieß mich tot.
Ich gehe jetzt mal zum Hookhead, weil der interessiert mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr, weil der ist, das Marketing hat nämlich erzählt, dass die Felder direkt neben einem Leuchtturm liegen, was natürlich mein nerdiges Nord-verliebtes Herz sofort vorgeprimed hat, dass ich diesen Whisky mögen muss. Ich bin sehr gespannt, ob der Whisky mir was anderes erzählt oder ob ich ihn wirklich besser finde.
Ich mag den wirklich und ich finde den wirklich cool und die Nase ist wirklich fantastisch, finde ich gerade. Also ich habe jetzt auch den Vergleich nochmal. Ich mag es im Übrigen immer so, ich stelle mir wirklich links vom Laptop eine Sampleflasche hin, rechts vom Laptop eine Sampleflasche und damit ich überhaupt nicht durcheinander kommen kann und dann auch dementsprechend die Gläser. Und also die Nase ist fantastisch und der wirkt reifer als, was, 3 Jahre? Viel reifer.
Mhm. Wirkt älter, ja.
3 Jahre und 8 Monate ist er, glaube ich, alt. Also
knapp unter
4, also aber wirklich
Wahnsinn.
Also lecker.
Ich glaube, der Auftrag ist, man muss herausfinden, welche Farm einem am besten schmeckt. Und dann kauft man 1.1, 1.2, 1.3 von der Farm oder sowas. Ne?
Ja.
Aber ich finde es so spannend, weißt du, weil eine Brennerei, also gleiche Herstellungsweise, klar, so Fässer ein bisschen anders und auch andere Getreidesorte und so weiter und so fort, aber Fermentation wahrscheinlich gleich und ähnliches. Und trotzdem schon wirklich ein Unterschied, den man einfach schmecken kann. Und ich würde sagen, das kann jeder schmecken. Also das
geht sogar an Laie hin, ne? Aber das ist eigentlich, das Konzept an sich ist total alt, ne? Zu sagen so, wir haben eine Brennerei und wir brennen von verschiedenen Farmen quasi deren Rohstoffe. Wenn wir auch wieder, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, ne? Armagnac, wie funktioniert das? Sie gehen mit einer mobilen Destille, sind dann früher von Weingut zu Weingut gezogen und dann mussten die einfach warten, ja, bis die Destille vorbeikam, um ihren Armagnac zu brennen. Eigentlich total geil, ne? Und dann haben alle auf der gleichen Brennanlage gebrannt und hatten aber alle ein anderes Produkt, was dann auf deren Weingütern oder mit deren Wein im Endeffekt hergestellt wurde. Und nichts anderes ist das ja. Und das ist, ich finde, das ist so ein Schritt zurück, der gleichzeitig ein Schritt nach vorne ist.
Ja. Also auch so, weißt du, früher ist ja auch, dass die viele Bauern ja auch das überflüssige Getreide irgendwie haltbar machen wollten. Deswegen haben die das ja destilliert. Und das ist ja
die wollten auch vor allen Dingen was zu saufen haben, Paddy.
Ja, auch das.
Also, was denn? Also, jetzt sagt mal Hand aufs Herz. Ne? Die wollten halt Alkohol haben, weil das war eine Währung.
Ja.
Mit Alkohol konntest du dir halt alles Mögliche organisieren. Und klar, Haltbarmachung, das klingt immer so ein bisschen so, als wäre das so der vorsorgende Bauer, der denkt, Mensch, was mache ich jetzt nur mit der Ernte? Ich kriege es nicht mehr zu Brot verbacken, jetzt mache ich mal lieber Alkohol, bevor es schlecht wird.
Ja. Naja, ich meine, natürlich, die war halt irgendwo dazwischen, aber es ist schon so, dass zu einer Zeit, wo du überlegen musstest, wie du überlebst und deine Kinder durch den Winter kriegst, ist natürlich das Essen vor dem Alkohol. Aber ich glaube auch, jeder Farmer hat natürlich einen Überschuss. Und das ist in den USA ja auch so gewesen. Die Destillerien in den USA sind keine Destillerien gewesen, das waren Mühlen, die Getreide gemahlen haben. Und die haben irgendwann gesagt, hey Leute, wir bieten euch an, als Service quasi noch sozusagen dann euren Überschuss zu verarbeiten und zu Alkohol. Und das ist natürlich das hat immer schon zusammengehangen. Mhm. Ich habe neulich also das noch ganz kurz als Nebensatz, den ich richtig geil fand. Ich habe neulich in der Doku über Bier die Theorie gehört, also es gibt von Archäologen mittlerweile die Theorie, dass die Grundsätze der Zivilisation, dass Menschen überhaupt sesshaft geworden sind, also vom Nomadentum zum sesshaften Status gewechselt sind, nur daran lag, dass sie Getreide anbauen wollten, um Bier zu produzieren, was im Endeffekt nur dazu führt, Hauptsache saufen, weil natürlich Bier war ja früher einfach das gesündere Getränk, weil wurde nicht verunreinigt wegen dem Alkoholgehalt und so weiter. War also quasi in niedrigen Prozenten eigentlich das Getränk der breiten Bevölkerung. Und so gibt es mittlerweile die Hypothese, dass eben wirklich die Menschheit nur sesshaft geworden ist, weil sie Getreide angebaut hat an einem festen Ort und daraus Bier machen konnte. Also ja, so Olli, zurück zu dir.
Ja, ganz kurz. Ich hab mal ein Buch gelesen über das Leben im Mittelalter. Ich habe den Autor, ist nicht lange her, 2 Jahre oder so, vor ein paar Jahren kam das raus, 2, 3 Jahre, wo so ein relativ klarer Blick gar nicht so sehr auf die historischen Ereignisse gelegt wird, sondern wie haben die Leute gelebt. Und da muss man ganz klar sagen, die Männer, die haben halt alle gesoffen, und zwar Bier. Also das, was wir heute Bier nennen. Also ein alkoholisches Gebräu aus Getreide. Und die haben damit morgens angefangen, wenn die aufgewacht sind, und haben damit aufgehört, wenn die abends umgefallen sind. Und die Frauen und Kinder haben Milch getrunken. Von Kühen, Ziegen etc. Also von dem Zeug, was man irgendwie da auf dem Hof hatte, weil Wasser, wie du richtig sagtest, in der Regel verunreinigt. Das konnte man vielleicht machen, wenn man an irgendeiner Quelle gesessen hat, wo man halt frisches Wasser hatte oder aber in der Regel galt es als gefährlich, sich einfach irgendwie Wasser zu trinken. Und deswegen hatten die halt alle eigentlich einen Sitzen. Und deswegen musste auch viel Bier produziert werden. Deswegen ist ein großer Teil des Getreides auch schon immer in die Getränkeversorgung gegangen. Jetzt muss man wissen, das Bier damals, das war übelst dick. Das war so richtig dickflüssiges Zeug. Das war halbes Essen auch. Also das hat jetzt auch satt gemacht. Das war jetzt nicht nur ein Getränk.
Ja.
Und so ein Mönch, der in irgendeiner Abtei da, der hat dann halt irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden auf dem Feld gearbeitet und hat dabei irgendwie 6 Liter so ein Zeug getrunken. Dann war der zwar auch gut unterwegs mit seiner Sichel da oder was er da in der Hand hatte. Ich kenne jetzt die Begriffe für diese Gerätschaften nicht, ne? Aber der war halt auch satt. Ne? Also, ne? Also körperliche Arbeit und so. Nee, das gehört natürlich alles miteinander zusammen.
Definitiv.
Und die Idee einfach, dass Farming auch eine Form von Haltbarmachung oder eben halt irgendwie, wie man Obst so einweckt und Gemüse in Gläser bringt oder in Tonkrüge früher, dann ein paar 100 Jahre davor, wo man noch kein Glas hatte, ne, und eben halt auch Getreide zu irgendwas verarbeitet, was man dann in gewisser Weise wieder eine Zeit lang lagern kann und für die ganz Edlen dann eben brennt. Ne? Also Spirituosen waren ja zu der Zeit auch was irre Teures. Ne? Die normalen Leute haben einfach Bier gesoffen. Und das war ja nicht so, dass man da überall Whisky jetzt gekriegt hat. Und deswegen, weil das halt so ein teures Gut war, hat sich das dann irgendwann, als diese ganzen Destillationsmöglichkeiten rausgekommen sind, metallbezahlbar war für Destillationsapparate etc., da ist es dann natürlich gekommen, dass jeder Bauer da gebrannt hat wie verrückt, um das Zeug natürlich auch an die Städter zu verticken, die ja auch was trinken wollten. Ne?
Wir können einfach festhalten,
super.
Der Wunsch, sich zu berauschen, ist so alt wie die Menschheit selbst.
Ja,
so. Das auf jeden Fall.
Und da sind wir dann noch übrigens wieder bei Johnny Walker und diesen ganzen Blendern, ne? Oder hier unserem Bushmills, ne? Weil um Einheitlichkeit hinzukriegen, damit man irgendwie vernünftige Produkte hatte, haben die natürlich das ganze Zeug gemischt, damit es irgendwie ähnlich geschmeckt hat. Ne?
Ja, ja. Ich musste bei dieser Bierkiste halt irgendwie auch anfangen zu lachen, weil früher hieß es halt in Bremen immer, heute wird bitte nicht in die Weser gekackt, es wird Bier gebraut. Ja. Es war halt tatsächlich so, weil die Leute halt wirklich vorher halt irgendwie in den Fluss halt einfach sich erleichtert haben. Und wenn Bier gebraut werden musste, dann wurde halt gesagt so, hey, heute mal bitte nicht in die Weser kacken. Es wird halt Bier gebraut und wir brauchen halt das gute Wasser halt dafür.
Hashtag #PettyNiveau.
Ja, sorry, aber das ist halt so.
Es gibt, glaube ich, einen Curse-Song, der heißt Weserwasser, aber mir fällt gerade gar nicht ein. Ja, das stimmt.
Ich gehe mal kurz zurück. Ich leite mal elegant über, um das Niveau wieder zumindest auf ein halbwegs vernünftiges zu bringen.
Ja, das war da bis, also das war da gerade wirklich eine schöne Diskussion.
Auf jeden Fall. Zum Hookhead, mir gefällt er besser. Ich mag den Hookhead lieber als den Lakefield. Also kann auch echt nur mein Prime-Gehirn sein. Ich finde den Lakefield ein bisschen zu süß. Also der ist mir zu süß. Der Hookhead hat dann noch irgendwie mehr diese erdigen, salzigen Noten, die mir besser gefallen, aber genau. Mhm.
Obwohl der auch leicht seifig ist, ein bisschen. Ganz, ganz hoch. Ein kleiner Hauch Seife ist dabei. Mhm. Zumindest in der Nase, ich habe noch nicht probiert.
Ich find's ganz spannend, weil ich muss sagen, es sind bisher die beiden Waterfords, die ich probiert habe, die sich am ähnlichsten sind. Also wir haben in dem Video, das wir auf unserem YouTube-Kanal haben, Paddy, da fand ich sie deutlich unterschiedlich. Ja,
so krass.
Genau. Und ich fand auch die New Makes deutlich unterschiedlich. Für mich sind sie recht nah beisammen. Es sind schon Nuancen, die unterschiedlich sind, aber ich finde beide gut. Also mir gefallen sie beide ganz gut.
Also, ja. Ich mag den Hookhead auch lieber. Ich finde immer so, der Lakefield ist für mich halt so mehr so der Frühlingswhisky oder Sommerwhisky oder sowas. Ja, gönn dir. Und der Hookhead geht schon Richtung Herbst halt, ne? Also der hat schon herbstliche Aromen so ein bisschen halt, ne? Also erdig und alles Mögliche. Ich finde es ja auch, ich glaube auch, also man muss dazu sagen, die Flaschen sind halt im Handel UVP 70 Euro halt, ne? Und dann für 3 Jahre alten Schnaps, ja, das ist auch so. Also mit denen ich gesprochen habe, waren so, ist schon hart. 3 Jahre alter Stoff, dann für den Preis. Aber das Ding ist halt, die ganzen Sachen, die man halt dahinter überlegen muss. Also erstmal verdienen die Farmer mehr Geld in dem Fall, weil es ist halt nicht irgendwie Gerste gekauft nach billigsten und also Hauptsache viel Alkohol und Hauptsache günstig eingekauft. Nein, die Farmer verdienen auch wirklich dann legit ein bisschen mehr Geld, also mit Getreideanbau, was heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr funktioniert normalerweise, weil es also außer es ist subventioniert, was ja natürlich nicht immer praktisch ist. Und dann ist es so, dass hinten auf den Flaschen dieser Terroir-Code, der halt da draufsteht, ne, die machen da ja wirklich so einen Film von. Du kannst dir wirklich bis ins Detail, welche Fässer wurden verwendet, von welchen Brennereien, von welcher Qualität, wann wurde angebaut, wie hieß die Katze, die vorbeigelaufen ist. Du kannst dir eine Sounddatei anhören, wie das Feld sich im Wind bewegt. Die zeigen dir Fotos von der Erdbeschaffenheit und all so ein Quark. Also die sind schon so Terroir, guck dir das an halt, ne? Und du musst nicht dafür hinfahren, um dir das anzugucken, sondern du kannst das live erleben. Man kann sagen, was man möchte, und ich weiß, dass ich halt für den Importeur, für diese Firma arbeite. Aber unabhängig davon, ich glaube, mein Urteil wäre trotzdem gleich. Ich finde das eine coole Kiste, dass die das halt auf die Beine stellen, dass man das halt so nerdy, gritty sich mit angucken kann. Das finde ich nice. Ich stehe da drauf, weil alle immer so Transparenz, und die sind ultra transparent. Also.
Ja, also das holt ja die Leute auch total ab, und auch diese ganze Sache mit, keine Ahnung, Webcams in der Brennerei aufbauen, dass du zugucken kannst. Das gab es bei Lady schon, da gab es ja diese witzige Geschichte, dass sich da irgendwie die Amis bei Lady angerufen haben, hier, was ist das? Wir glauben hier, Massenvernichtungswaffen und so ein Kram oder was ihr da baut, kann man nicht nur für friedliche Zwecke einsetzen. Und das Ganze wird dort weitergeführt. Ich finde das total sympathisch, ich finde das bei Lady schon total sympathisch. Und ja, das spricht halt dieses Nerdtum an. Und ich merke gerade, ihr seid so alle so übelst Irish unterwegs. Ich habe noch nicht mal ein grünes T-Shirt. Das hängt aber gerade auf der Wäscheleine.
Ich habe tatsächlich, es ist ohne Scheiß.
Ich habe einen Iren auf der Schulter.
Das hier ist das grünste Shirt, das ich besitze. Tut mir leid, aber.
Ja, aber guck mal, ich habe was richtig Geiles.
Need.
I gonna need that guy's leg. Das ist von.
Oh my God, they kill Kenny.
Rocket.
Okay,
warte.
Ist aber nicht so ein richtiges Irengrün, ne?
Nein, es ist eher so ein Schlamm.
Bundeswehr.
That's nerd shit.
Was hast du da in der Hand?
Das ist Star Wars. Der Millennium Falcon.
Ich würde sagen, das ist der Millennium
Falcon. Es gibt da so B-Gesetz. Oh, guck mal, jetzt sieht man das besser. So B-Gesetz, wo man sowas machen kann. Das hat aber ein Ex-Arbeitskollege für mich als Abschiedsgeschenk gebogen, der gute.
Wie gebogen.
Ich glaube, der möchte seinen Namen nicht genannt haben, aber auf jeden Fall ist es ein sehr geschätzter Mensch in meinem Leben.
Was meinst du mit gebogen, Paddy?
Was?
Was meinst du mit gebogen?
Das Ding ist halt, eigentlich ist es eigentlich eine Platte. Echt? Und dann gibt es da so eine Anleitung, und dann biegst du das halt so zurecht. Das ist.
Geh mal näher ran.
Oh, wie geil. Das ist
Metall.
Das ist ja mega.
Dreh das ist eine krasse Kamera.
Geil. Ja. Naja, Paddy nimmt mit einer DSR Spiegelreflex auf, ne?
Ja, genau.
Das ist ja mega cool. Das ist
alles Metall und das musst du halt wirklich sehr filigran biegen, was halt nichts für mich wäre, weil ich bin so ein Grobmotoriker, ich hätte das einfach gegessen, glaube ich.
Ich habe nur so Plastikdinger, warte mal.
Guck mal hier, was ist da? Schon.
Mein Sohnemann ist jetzt 11 und ich fange mit dem jetzt an, die Star Wars Filme zu gucken. Oh, ich habe jetzt mit Episode 4 und Episode 5 haben wir jetzt geguckt und der kauft sich jetzt parallel die ganzen Lego-Sets.
Nice.
So AT-AT und diesen ganzen Kram. Hat sich jetzt so eine Darth Vader Castle geholt und so. Und das bauen wir dann immer parallel noch auf.
Geht leider meine Webcam.
Und tschüss.
Nicht nur deine Webcam.
Deine Webcam.
Mach's gut, Leon. Wir sehen uns später. Ah, okay, das ist er wieder.
Sternzerstörer.
Oh, AT-AT.
Sehr gut.
Sehr nice. Oh, die Slave One. Mm.
Ja, ja. Shit. Unter Nerds. So ist es. Wollen wir noch einen Whisky trinken? Was haltet ihr davon?
Oh ja. Jetzt müssen wir Leon Bühne lassen, weil ich finde, das ist ehrlich gesagt hands down. Ich war unvorbereitet in dem Tasting. Wir hatten den Whisky in dem Tasting. Und Leon hat los erzählt und ich saß wirklich wie so ein Fanboy da und genau so da. In dem Tasting von uns, weil ich war unvorbereitet und Leon hat angefangen zu erzählen und ich war so, das wusste ich auch noch gar nicht. Ab zu Killbaggin.
Yeah, yes, baby. Ich zeige euch gleich Bilder, aber kurzen Kontext. Also
okay, so Erwartungshaltung ganz kurz hochgeschraubt.
Ich hole mir noch kurz ein bisschen Wasser, weil ich habe nämlich kein Wasser mehr und ich habe heute mega Durst, wenn das okay ist. Schenkt euch schon mal ein.
Hol dir mal Wasser.
Ja.
Ich kann euch das mal zeigen, was ich hier im Prinzip, das war, ich glaube, das ist halt tatsächlich zu meiner Hochzeit gewesen. Weil, also, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, Whisky, Nerds, Whisky schenken macht halt nicht so richtig viel Sinn, aber Leon hat mir halt dieses Handfill von der Killbaggin Distillerie geschenkt, was halt original wirklich, also ihr hört gleich die Story, aber das wird halt in solchen Flachmännern abgefüllt. Mhm. Und ich hatte das halt dann bei mir, oder also hab das halt da und ich habe halt noch genug da. Deswegen habe ich das auch gerne mit euch geteilt, weil Hashtag Whisky und Liebe.
Ja.
Auch richtig nice halt, weil der Deckel mittlerweile auch so ein bisschen zerbeult ist. Das glaube ich, das sieht man.
Das halt muss auch, so, das ne? muss so, das Charakter.
Muss so.
Paddy, wie oft bist du damit hingefallen, wo du das Ding so in der Jacke vorne hattest?
Ja, ja, genau. Und das ist halt auch so für mich so das Gefühl, wie die Iren halt mit Whisky umgehen, wo bei uns gleich, glaube ich, das Herz aufgehen wird. Aber Leon, erzähl doch mal so ein bisschen Killbaggin, was ist das übrigens? Single Malt, Fassstärke, 8 Jahre alt.
Ich würde, ja.
Genau.
Also ich würde ganz gerne, bevor wir den trinken, tatsächlich erst erzählen, damit ihr so ein bisschen eingestimmt seid auf das, was ihr da im Glas habt, weil das ist wirklich ein Whisky und ich glaube, das ist einer der Whiskys, der am besten beweist, dass Whiskys immer Geschichten erzählt. Every bottle tells a story und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der beste Beweis dafür, denn ohne den Kontext wäre dieser Whisky wahrscheinlich nicht halb so interessant wie mit dem Kontext, denn Killbaggin ist mit großer Wahrscheinlichkeit die älteste Brennerei Irlands. Obwohl, wie gesagt, Bushmills das immer ganz gerne erzählt, dass sie die älteste Brennerei sind, ist es aber eben so, dass in Mitte, wahrscheinlich sogar schon Mitte des 18. Jahrhunderts Killbaggin gegründet wurde. Und es war eben so, dass das Killbaggin sehr, sehr lange Zeit
1608.
Also ist.
Meinst du Mitte des 16. Jahrhunderts?
Also, ja, also des 17. 1608 ist ja das 1700, oder?
Ja,
genau. Wenn es davor war, vor 1608, muss es Mitte des 16. Jahrhunderts gewesen sein. 1500 irgendwas, weil dann war es ja vor 1608. Egal, erzähl mal weiter.
Sorry. Scheiß ist alt, fertig.
Es ist auf jeden Fall so, dass Killbaggin aus meiner Sicht der Titel für die älteste Brennerei Irlands mehr zusteht als Bushmills. Das ist meine Meinung auf jeden Fall.
Es ist eben so, dass das quasi ja Irland eine relativ schwierige Geschichte hat. Also wir haben spätestens, es gibt verschiedene Episoden des Landes, wo Brennereien geschlossen wurden, aber die schlimmste war eben die Zeit der Prohibition und des Zweiten Weltkriegs, also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo quasi eigentlich fast alle irischen Brennereien geschlossen wurden. Und Kilbeggan hat dann quasi immer wieder so eine Art Öffnungs- und Schließungsphasen hinter sich gehabt, bis sie eben halt tatsächlich 1957, meine ich, komplett geschlossen wurden. Und dann irgendwann so ein bisschen, mehr oder weniger, also von Cooley so ein bisschen aufgegriffen wurden, von John Teeling, und sie so ein bisschen am Leben erhalten wurden, sage ich mal, um halt das Ganze so zu so einem Whisky-Museum umzubauen. Was halt dazu geführt hat, dass zumindest das ganze alte Equipment, das damals verwendet worden ist, auch heute noch in der Brennerei zu sehen ist. Also Kilbeggan wurde ganz lange Zeit als so eine Art Whisky-Museum genutzt. Und man muss den Kontext kennen. Cooley ist quasi eine Brennerei, die war lange Zeit unabhängig von John Teeling und wurde dann irgendwann von Beam Suntory aufgekauft, heutzutage einem der größten Spirituosenkonzerne der Welt. Und zum Glück war es aber so, dass dieser Konzern dann irgendwann entschieden hat, also das ist jetzt gar nicht so super hundertprozentig legit alles, aber die Grundgeschichte stimmt, und ich glaube, die Grundgeschichte ist auch das Wichtigste, was wir brauchen für den Kontext. Es wurde eben extrem lange kein Whisky mehr produziert bei Kilbeggan, weil Kilbeggan einfach nur noch als Museum quasi genutzt wurde sozusagen. Mhm. Und es war dann eben so, ich glaube, dass 2007 oder 2009 irgendwann um den Dreh rum angefangen wurde, dort wieder zu destillieren. Und zwar so, dass, also, weil man muss sehen, es gibt ja Kilbeggan Grain Whisky, und der Kilbeggan Grain Whisky wird aber bei Coole hergestellt. Der ist nicht aus der Kilbeggan Distillery. Und es wurden dann, und die zeige ich euch jetzt, ganz, ganz alte Stills, die wirklich aus dem Museum geholt wurden, bei Kilbeggan quasi wieder eingesetzt. Also wir haben sozusagen, und diese Stills haben dann einen Whisky erzeugt, der dann eben für 8 Jahre im Fass gelegen hat. Und
die Museumstills quasi, die
reaktivierten. Ja, genau. Es sind wirklich alte Stills, die es sozusagen, die lange Zeit eben überhaupt nicht mehr eingesetzt wurden. Die wurden quasi dann neu aufgesetzt. Moment, ich teile das eben kurz. Und auf diesen Stills, auf diesen Original-Stills, wurde dann wirklich quasi Whisky hergestellt, bis heute auch, der dann gereift wurde. Mhm. Und wir haben jetzt quasi einen Handfilled aus einer Brennerei, die eigentlich offiziell keinen Whisky produziert. Also es ist wirklich so, ihr habt jetzt im Glas einen Original Kilbeggan Single Malt, den es quasi eigentlich nicht gibt. Der ist nur in dieser Brennerei auf diesen altertümlichen Stills gebrannt. Und den gibt es auch nicht frei verfügbar zum Kaufen, sondern den gibt es nur in der Brennerei. Den gab es als Handfilled in diesen grandiosen Flaschen, die Paddy da gezeigt hat. Also wirklich absolut grenzwertige Abfüllung mit diesem Drehkorken. Und es ist so, es ist ein 8 Jahre alter zweifach destillierter Single Malt mit 56,6 Volumenprozenten. Original Kilbeggan. Wie gesagt, ein Whisky, der quasi eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, ja, ein historisches Ausmaß ein historischer Whisky, den es so nicht gibt, den es nicht zu kaufen gibt. Und by the way, für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, scheiße, den hätte ich auch gerne. Ich habe davon noch eine 20cl Flasche. Die ist theoretisch sogar, also Samples davon kann man kaufen, wenn man unsere Tastings, also bei unseren Tastings dabei ist, kann man sich bei uns ja Samples mitbestellen. Wer Bock hat, diesen Whisky zu probieren, schaut gerne mal, wer in unserem Newsletter ist, der kriegt regelmäßig unsere Liste von unseren Samples, und da ist dieser Whisky drin. Also man kann ihn noch probieren. Also Whisky-Nerds, gerne mal bei uns Bescheid, bei uns melden im Newsletter. Und dann kriegt ihr quasi die Liste, und dann könnt ihr diesen Whisky tatsächlich probieren. Ich schenke mir den jetzt ein. Ich habe mir sogar extra ein Kilbeggan-Glas hier quasi noch geholt. Und ich bin super gespannt. Wir haben ihn schon probiert. Ich war damals mega angetan. Ich habe ihn ja vor Ort probiert und habe mir dann direkt, glaube ich, sechs von diesen kleinen Flaschen geschossen. Wir hatten den in einem Tasting, Paddy, auch. Ich meine, wir hatten den in einem Around-the-World-Tasting. Haben wir diesen Whisky mal verwendet. Das war, glaube ich, das Tasting, wo du dann irgendwie dich auf den Arsch gesetzt hast. Ich habe mich auch voll gefreut, dass dich das so abgeholt hat, dieses Thema, weil ich weiß ja, dass es ein super nerdiges Ding ist, aber das ist wirklich so eine Geschichte, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil bei diesen ganzen, ich bin ein Riesenfan von allen neuen Brennereien, weißt du, ne? Ich bin absolut kein Hater dieser ganzen neuen Brennereien und so weiter, aber das war für mich so ein Punkt, wo ich so gesagt habe, wow, das hat so richtig historische Ausmaße und ich finde es so cool, dass man aus einer Museumsdistille einen Whisky trinken kann, der auch noch 8 Jahre alt ist, also der ist ja trotzdem nicht gestern erst destilliert worden. Ich hätte schon cool gefunden, den Newman zu probieren, glaube ich, der by the way auch übrigens sehr, sehr geil war, aber trotzdem, nachdem die schon ein paar Jährchen halt das Ganze machen, können wir halt wirklich einen Whisky jetzt probieren, der 8 Jahre lang in einem Bourbonfass gelegen hat und ich habe es mega abgefeiert. Ich fand es mega cool.
Vielen Dank. Und, genau. Aber das ist halt das, was ich halt so unglaublich erstaunlich halt daran fand. Weil das ist halt auf diesen alten Stills, ihr habt ja gerade diese dünnen Swan-Necks da halt irgendwie gesehen. Das ist, was die Leute versuchen nachzukreieren, so, ja, früher war der Whisky besser. Das ist ein Whisky von früher. In alten Flaschen irgendwie abgefüllt. Die Iren sind so, ja, ist halt Schnaps, ne? Und wir Whisky-Netze, oh mein Gott!
Und
das ist Oldschool-Shit.
Noch ergänzend dazu, um es noch besser und noch schlimmer zu machen, die Mitarbeiterin, die Tour für uns gemacht hat, hat auch gesagt, dass diese Stills in wenigen Wochen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Führung gemacht haben, abgebaut werden und ersetzt werden durch neue. Das heißt, dass wahrscheinlich auch diese Art von Whisky, das ist die einzige Chance, diesen Whisky zu trinken. Also diese Art von Handfill, die ihr jetzt gerade im Glas habt, wird es auch wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr geben. Außer natürlich, also ne, klar, die Fässer, die jetzt im Fasslager liegen, die kann man natürlich dann noch abfüllen, klar. Und hoffentlich wird es noch lange so gemacht, weil ich finde die Story so cool, dass ich hoffe, dass ganz viele Whisky-Fans und Nerds das zu schätzen wissen und diesen Whisky noch trinken werden. Weil die meisten wissen ja gar nicht, dass der Whisky, wohl Kilbeggan drauf, den denken, ja, Kilbeggan, Massenware, ne?
Ja.
Aber der Whisky wird nicht von Kilbeggan hergestellt, der wird ja von Kuhle hergestellt. Und die wenigsten wissen, dass dieser Whisky, den sie hier im Glas bekommen, in der Brennerei, wahrscheinlich Millionen von Leuten haben diesen Whisky zu Hause stehen und ballern den sich weg und haben keine Ahnung, was sie da eigentlich im Glas haben. Und ich finde es unglaublich geil, dass wir jetzt sozusagen diese Möglichkeit haben und ja, Paddy, finde ich richtig cool, echt nochmal Hand aufs Herz, dass du diesen Whisky teilst, dass wir den nochmal jetzt zusammen hier trinken dürfen, finde ich richtig geil.
Ja, sehr gerne. Von Herzen gerne. Hashtag Whisky und Liebe.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht in Zuhörermodus verfalle, weil das ist eigentlich so geil, gerade so diese Passion, die damit durchspringt, mega geil. Genau. Und Paddy, du hast vorhin gesagt, ne? Ich saß einfach nur da und habe nur geguckt. So, absolut. Richtig coole Story. Und ist ja auch, das muss man natürlich erstmal wissen, ne? Dass Kilbeggan nicht bei Kilbeggan gebrannt wird, aber so ein bisschen bei den Iren ist es ja typisch, ne? Dass die eben nur ihre ganz wenigen großen Brennereien im Endeffekt hatten.
Alter, sorry, ich bin gerade so. That is fucking Irish Whiskey. Buja! Und ich muss echt, okay, nochmal, Rant, positive Rant. Leute, das hat nämlich auch, ich glaube, das hat sogar Marc Renier gesagt, das Klischee, dass Irish Whisky mild und dünn ist, ist Bullshit. Mhm. Richtiger Irish Whisky hat richtig Eier, hat Würze, hat Süße, hat Cremigkeit. Und das hat Waterford für mich bewiesen. Das haben die neuen irischen Brennereien, auch Dingle, für mich bewiesen. Aber das ist für mich, so werde ich ein richtiger Fan von Irish Whisky. Das ist für mich mega Whisky. Meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich auch total voreingenommen aufgrund der ganzen Story. Aber
das ist, weißt du, was ich vorhin dachte? Ich weiß nicht warum, von der Nase her habe ich irgendwie an irgendeinen deutschen Whisky gedacht. Aber Zunge überhaupt nicht. Alter Schwede, ist der geil. Ewig lang, voll, süß, würzig, Umami, dunkle Früchte ohne Ende, Pflaumenmus.
Kaffee.
Mokka, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, Mokka. Irgend sowas, Mokka. Genau, in die Richtung. Also ich hätte gesagt, süßer Espresso. Also, kennst du das? So Espresso, scheiße, 2 Löffel Zucker ist zu viel. Bitte nicht, also 4 Löffel Zucker, aber nicht umrühren, dann wird es zu süß.
So ein Mührauch vielleicht, also so ein
Fasswürze oder so.
Fasswürze, irgendwas, ja. Aber was so diese Rauchigkeit.
Auf jeden
Fall. Dickflüssig, wie echt so ein fieser Sirup, also wie Honig ist der fast schon.
Sojasauce, Alter.
Mhm. Mega. Ja, sehr gut.
Mega.
Und man muss sich mal reinziehen, das ist ein Single Bourbon Cask. Da ist kein Sherry-Fass drin.
Ja.
Das, und ne, auch wieder so für mich so ein, so ein, so eine Ode an das Bourbonfass.
Das ist ein Bourbonfass?
Das ist ein Single Cask Bourbonfass. 8 Jahre alt.
Kann man diese Destillieranlage noch kaufen?
Also ich find's mega spannend, was man mit alten Industrieanlagen so machen kann. Also einer meiner besten Freunde, auch mein Trauzeuge, der unterhält hier in Leipzig in einer alten Baumwollspinnerei eine Druckwerkstatt, wo der auf alten Druckmaschinen druckt. Der gießt Buchstaben für so bibliophile Menschen, die ihre eigenen Bücher drucken wollen und sowas. Der macht so Karten und so ein Kram. Der hat so tausende so Schriftsätze in so Schränken drin, bis hin so zu so alten Druckmaschinen, wo du halt so Holzschnitte, Linolschnitte und so ein Kram machen kannst, um damit dann für Künstler, die dann große Drucke damit machen. Und wenn du da reinkommst, du riechst die Farbe, du riechst die Maschinen, die strahlen Hitze aus, die müssen geölt, geschmiert werden. Der läuft den ganzen Tag im Blaumann rum mit so einer Kanne, macht da irgendwas, kippt da Farben oben rein, hat so riesen Papierbögen, bei dem ein Papierlager, das riecht, ne? Also nur das Papier, was der hat, riecht schon krass. Und das finde ich ist so an diesen alten Industriegütern, da hat man halt noch einen ganz anderen Bezug zu, als du drückst auf den Knopf und da kommt irgendwie eine Seite aus irgendeiner kleinen Kiste raus und fertig, ne? Ich sammle Drucke, also seitdem ich ihn kenne, sammle ich so Drucke, Holzschnitte, Linolschnitte und sowas, weil du kannst den Druck fühlen, wenn du mit der Hand da drüber streichst. Du kannst die Farbe riechen, du kannst das Papier riechen. Das ist nicht nur an die Wand hängen oder so, sondern das ist was ganz Haptisches, was Geruchsmäßiges. Deswegen finde ich so alte Maschinen auch so geil. Und ich finde es super cool, wenn es Menschen gibt, die sowas nicht einfach auf den Müll werfen und verschrotten, weil man irgendwie 3,80 Euro für so eine Anlage kriegt, sondern das irgendwie betreiben und versuchen zu erhalten etc. Ich musste denken, das ist gar nicht so weit von euch weg, das Museumsdorf in Oldenburg, wo die Leute da irgendwie Brot backen. Ich komme ja aus der ersten Ecke, so gebürtig auch, ne? Als Kind sind wir dann da hingefahren, das war total geil, wenn du da irgendwie zwischen 11 und 12 konnte man da so mittelalterlich gebackenes Brot in so einem alten Ofen kaufen, der halt original war, so, ne? Solche Sachen. Ich finde sowas cool. Und es hat halt eine eigene Qualität aufgrund des Prozesses, wie sowas halt gemacht wird.
Ne?
Ja, und das merkt man hier in jedem Tropfen dieses Whiskys, dass der halt genau so, wie ihr das vorhin beschrieben habt, hergestellt wurde. Und toll, feiere ich auch total, finde ich super.
Ich finde es auch einfach, das ist einfach, also man kann es kaum in Worte fassen halt, ne? Das ist halt süß, es hat Brot, es hat Wucht, das hat Ingwer. Das hat alle so viele bunte Aromen, die halt irgendwie in diesem Whisky drinne sind.
Tulpen.
Blumig.
Gerade so Blumen, Tulpen, ja, Schnittblumen.
Ja.
Ich hoffe wirklich, dass sie das hinkriegen, diese Stills zu ersetzen oder zumindest zu reparieren oder wie auch immer. Und dieses Produkt weiter zu produzieren. Ich hoffe wirklich, dass sie das hinkriegen, weil ich muss echt sagen, und wenn das nur, also ne, ich meine, klar, wir leben in einer Zeit, wo dann, wenn sie davon irgendwelche Single-Cars machen, kosten die wahrscheinlich irgendwie 200, 300 Euro. Aber ich muss trotzdem sagen, so egal, was es kostet, macht diesen Whisky weiter. Einfach nur, damit er existiert. Und ich muss dazu sagen, dass die Handfills auch bezahlbar waren damals. Also ich fand das wirklich so, ich dachte mir so, wow, Respekt. Also hätte ich noch mehr Platz im Auto gehabt, hätte ich, glaube ich, auch noch mehr mitgenommen. Aber es war echt so, ich finde es faszinierend. Geiler Scheiß.
Malzbonbons, ne?
Ja, mega von Ace.
So. Es ist ja auch manchmal so, dass man erst im Nachgang so den, also du bist dann irgendwo, nimmst dann was mit, packst es ein, denkst zu Hause und irgendwie, wow, ne? Und dann ist es halt aber gone, ne? Also man fährt ja nicht in so ein Museum und packt sich den Kofferraum voll mit den Abfüllungen. Also,
ja,
weißt du, was ich meine, ne?
Ich weiß, was du meinst. Ich muss in dem Fall tatsächlich sagen, das war schon zu einem Stadium meiner Whisky-Taster Laufbahn, wo ich schon so ein bisschen wusste, was ich da vor mir habe. Und ich habe ja nicht umsonst 6 Flaschen eingekauft, obwohl es ein stolzer Preis war. Und ich wusste auch genau, dass ich da von Paddy eine mitbringen will. Ich wusste, dass wir für Tastings welche brauchen. Also ich habe da schon, als Privatperson hätte ich garantiert nicht 6 Flaschen eingepackt. Mhm. Ja, also wir haben da schon Geld für hingelegt. Aber ich wusste natürlich schon, das ist was Außergewöhnliches, das ist was Besonderes. Davon müssen wir was mit nach Deutschland bringen, damit das einfach Leute auch probieren können. Ja, also
by the way, Manners, 56,6, ne? Merkst du auch nicht.
Was?
So, also hat schon Hitze, ne?
Aber ich finde, man merkt den Alkohol.
Ich war nicht drauf geguckt und ich habe mir gerade einfach mal noch die letzten anderthalb CL ins Glas gelassen, weil ich den so geil finde.
Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Unterschied zu den Schotten. Ich finde, bei guten Iren, da geht die höhere Alkoholgehalt viel leichter über die Zunge als bei den Schotten. Also geht mir so.
Ja?
Wenn die gut sind.
Okay.
Nicht so. Ich habe, glaube ich, nicht genug irische High-Proof-Whiskys im Glas gehabt bisher. Generell muss ich einfach sagen, wenn das Fass gut ist, kannst du den hochprozentig trinken. Ich habe einen Glenglassau, also einer der geilsten Whiskys, die ich im Glas hatte, waren 4 Jahre alter Glenglassau aus dem Sherry-Fass. Den konntest du trinken wie nichts. Und der hatte irgendwie auch 58, irgendwas Volumenprozente. Und ich bin kein Fassstärke-Trinker. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Riesenfan von diesen High-Proof-Dingern bin. Aber wenn das Fass wirklich geil ist, dann kannst du einen Whisky auch hochprozentig trinken. Ich habe eher das Gefühl, dass heutzutage ziemlich oft Whiskys High-Proof abgefüllt werden, um zu kaschieren, dass die auf einer niedrigen Volumenprozent nicht performen.
Ja.
Das ist meine Theorie.
Einen Abgang zu erzeugen dadurch, irgendwie die Aromen ein bisschen zu boosten noch, die überhaupt da sind. Das glaube ich auch. Und ich muss sagen,
kann auch geil sein.
Kann natürlich auch geil sein, wenn der Whisky geil ist. Aber Olli, du weißt doch selbst, also wir reden andauernd darüber, wie geil wir diese Signatory Vintage Silberdosen finden mit 46 Volumenprozenten. Das ist eine geile Stärke. Ich meine, ich muss mir nicht irgendwie 60 Volumenprozente ins Gesicht ballern. Ne?
Ich auch nicht. Also ich bin
alles gut. Ich wollte nur genauso sagen.
Auch wenn wir im Fassstark-Forum unterwegs sind.
Wir hatten das auch mal, ich weiß nicht, ob gar nicht im Podcast oder so. Ich habe Weihnachten hatte mein Bruder vor 2 Jahren mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung. Ja, ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir uns das Weihnachten getroffen bei meinen Eltern. Und da hatte der von Ben Nevis und Zeughaus 4 Jahre mit über 60%, glaube ich. Sherry-Fass, dunkles Zeug, 4 Jahre alt. Da hast du einen Tropfen Wasser reingemacht und der ist zerbrochen. Den musstest du pur. Pur war der, ich habe den pur getrunken. Ich dachte, ja, geht. Ne? Ich hatte am Anfang Angst und so und habe so mal genippt. Ich bin nämlich auch ein bisschen vorsichtig, so ich tue da auch gern Wasser dran bei den starken Sachen. Und dann meinte, nee, jetzt probier den so. Ne? Probiert, ja, ging. Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen was wissen. Da habe ich nur wirklich so einen Löffeltropfen, so, der so abgeglitten ist vom Löffel. Ne? Den konntest du, der war tot. Der hatte seinen kompletten Shape verloren. So, ne? Der war auf einmal, war der. Und von daher, ja, kann sein, dass das eben eine von genau diesen Abfüllungen ist, die du ansprachst, die halt einfach nur aus der Kraft, aus der Power des Alkohols leben und ansonsten halt noch zu dünn sind. Ich meine, bei 4 Jahren, komm, so.
Ja, ich meine, also, wie gesagt, für mich definiert sich halt einfach die intrinsische Qualität von einem Whisky dadurch, dass der mit Wasser weiter performt. Das ist halt meine persönliche Meinung. Das heißt ja nicht, dass der Whisky dann für jemand anders besser oder schlechter ist, wenn er sagt, ich trinke mein Whisky halt gerne bei 50 oder bei 55 oder bei 60 Volumenprozenten, dann ist das ja völlig okay. Nur, es ist ja wie bei allen anderen Sachen auch, es ist ja wie beim Sirup. Wenn ich einen Sirup mit der Hälfte Wasser verdünne oder mit dem Doppelten am Wasser oder mit einem Drittel vom Wasser, natürlich schmeckt der Himbeersirup besser oder süßer, wenn ich da nur ein Drittel Wasser reinmache, als wenn ich da irgendwie 2 Drittel Wasser reinmache. Und so ist beim Whisky halt auch. Ne? Also deswegen, wenn er aus dem Fass kommt, Paddy hat schon irgendwie, hast du schon... Windschlag oder was?
Ja, alles gut.
The heat is on. The heat is on.
Also ich habe so einen dicken Kopf, weißt du, und das ist halt so ein komischer Billow-Filz-Hut und der drückt halt so auf die Stirn. Und ich überlege halt, den abzumachen, aber dann habe ich halt so einen Fleck hier.
Ja, das stimmt. Du hast so eine leichte Einkerbung mittlerweile.
So ein Nike-Zeichen, weißt du, so ein Swoosh.
Ja, ganz so cool ist es nicht. Also einen Werbevertrag kriegst du damit nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Das wird nichts. Ich muss auf jeden Fall nochmal riesengroßes Danke sagen für dieses Sample, weil, wie gesagt, ich habe mir gerade nochmal die letzten 1,5 CL eingefangen und ich möchte einfach nur weiter riechen. Ich brauche irgendwie heute Abend nichts mehr trinken.
Ich schon.
Weil das hier ist wirklich, das macht Spaß und das ist so ein Ding, da kannst du den ganzen Abend drin sitzen. Olli ist total im St. Patrick's Day-Modus, das ist ja auch in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe vorhin ich hatte ja nichts Grünes an, ne? Ich habe mit meinem rot karierten Hemd ein bisschen dem Paddy gehuldigt heute, als meinen persönlichen St. Paddy. Und
St. Paddy!
Nee, trotzdem nochmal, vielen, vielen Dank. Das hier ist super, super, super cool. Die Story dahinter, die ist für mich so ein bisschen sekundär, die ist natürlich cool, interessant und hebt das Ganze natürlich noch mal ein bisschen auf, sogar noch ein weiteres Level. Aber selbst ohne diese Story ist dieser Whisky einfach fantastisch.
Ja.
Ist wirklich. Und Ich glaube immer noch nicht, dass es ein Birbenfass ist.
Ja, aber also ganz ehrlich, ich meine das von Herzen gern. Ne? Also das ist ja, ihr kennt das ja selber. Es macht einfach Spaß, irgendwie, glaube ich, mit Menschen Whisky zu teilen, die es halt zu schätzen, oder was heißt, die es zu schätzen wissen, die das genauso feiern wie wir halt auch so, ne? Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und das, was wir auch immer sagen, für uns wird Whisky erst dann zu Whisky, wenn man den halt teilt mit Menschen und sich dann halt austauschen kann, weil dann ist das Zeug geil und dann ist ja halt so, weißt du, dann kann man halt irgendwie abgehen drauf und abnörden und keine Ahnung was. Jegliche Flasche, die da halt irgendwie alleine irgendwo im stillen Kämmerchen vor sich hin schlummert, ist für mich persönlich nur nichts wert. Für mich ist halt jede Flasche, die ich mit jemandem teilen kann, halt einfach mehr als alles andere wert. Und falls ihr darauf geachtet habt, die Labels hat meine Frau mit ihren neuen Labeldrucker gemacht. Richtig nice. Habe ich sogar Leon halt klar gemacht, weißt du, dass halt Leon halt auch so schöne, ja, Leon hat sogar Luxusfläschchen gekriegt. Ich habe mir richtig Mühe gegeben.
Wo ist der Unterschied? Ist der Deckel nur bei euch oder was?
Was denn?
Die Luxusfläschchen.
Ja, nee, das nicht. Also, nee, Leon hat so Luxusfläschchen von mir gekriegt, weil die hatte ich noch über. Und ihr habt Standardware bekommen.
Standard. Dafür die Augentropfen.
Genau, handgemachte Label. Naja, und den letzten habe ich euch in dunkle Flaschen gemacht, weil ich dachte mir, falls ihr was davon aufbewahren wollt, who knows, dunkle Flaschen.
Leider war der als erstes leer. Von den anderen habe ich überall was aufgehoben, weil der so geil war. Aber das habe ich auch so gemacht. Ich habe für unser Sample-Set, was wir verschicken, wir haben ja für diejenigen, vielleicht auch von euren Zusehern, Zuschauern, wir bringen bei Dramgood einmal alle paar Monate ein Sample-Set raus, einfach um so ein bisschen das Interaktive auch von einem Podcast so ein bisschen zu sporten, weil so ein Podcast ist eigentlich immer so eher passiv, ne? Ich höre das beim Autofahren oder so, aber es gibt auch Leute, wie wir festgestellt haben, die hören Podcasts einfach mal auch zu Hause, einfach mal am Freitagabend, weil sie Bock drauf haben, einfach mal runterzufahren, so ein bisschen zu chillen und wir verkosten ja auch Whiskys im Podcast, was bei einem Whisky-Podcast ganz gut ankommt, wie wir festgestellt haben. Wir haben ja angefangen, ohne zu verkosten im Übrigen.
Ich wollte das nicht.
Alter, du kannst doch in dem Whisky-Podcast keinen Whisky verkosten, da habe ich keinen Bock drauf.
Lass uns nur reden.
Ja, lass uns nur reden.
Tim, mal, hä?
Ja, ich so, geht's noch? Du kannst keinen Whisky-Podcast machen und keinen Whisky trinken. Alter, was ist das denn? Ja. Und
so einen hatte ich auch mal, ja.
Und wir haben ja dann relativ zeitnah angefangen, auch mal so zaghaft vielleicht mal einen Whisky alle zwei Folgen zu probieren. Und jetzt sind wir so weit, wir verkosten teilweise, wenn uns so nette Importeure ab und zu mal was zuschicken, auch mal 7 Whiskys im Podcast. Aber wir machen ein Sample-Set und ich bestelle dafür immer die Sample-Flaschen und habe mir das genauso gedacht. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mir die Sample-Flaschen für privat bestelle, ich habe die braun, aber so wie ihr das macht, die ihr rausschickt für eure Sachen, die sind auch klar, weil es sieht irgendwie schicker aus, ne? Mhm. Die sind wirklich, da sieht man den Whisky und man braucht nicht viel, so ein ganz einfaches Label irgendwie ausgedruckt und es ist wunderbar und macht einfach Spaß auch den Leuten, ne? So kleine Sachen, so kleine Gimmicks irgendwie zugeschickt zu bekommen, man freut sich einfach. Das finde ich fast noch hübscher, weil da euer Logo, ich finde euer Logo im Übrigen traumhaft. Deswegen habe ich mir auch direkt in eurem Spreadshirt-Shop ein T-Shirt bestellt, wo einfach riesengroß in weiß euer Logo drauf ist, weil ich es echt cool finde.
Ja, aber also das ist jetzt für
ja, auch immer das designt hat, ne?
Das ist das, was noch kommt. Wenn ihr das seht, dann wird es wahrscheinlich
Mystery Whisky.
So ein kleines Blind Tasting, was wir da gerade geplant haben und so.
Nice.
Genau, das ist vom Video aus gesehen in 2 Tagen, am Freitag.
Genau.
Olli und Tim, ihr dürft euch nicht verplappern, denn ich weiß, dass Olli schon eine grobe Idee hat von dem, was ich gleich nochmal anteasern werde, so ein bisschen hinten raus. Deswegen darf Olli sozusagen erstmal nichts sagen, weil Paddy weiß nicht, worum es geht. Es wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr zeitnah nochmal eine coole andere Aktion von uns geben. Ich verrate noch nicht, worum es geht, aber jeder, der in unserem Newsletter ist, der kriegt auf jeden Fall natürlich sowieso als erster Bescheid. Wenn ihr sozusagen immer die Hard Shit haben wollt, auf jeden Fall eine E-Mail schicken an info@malt-mariners.com. Dann seid ihr im Newsletter und kriegt Bescheid, wenn Tastings von uns kommen oder wenn andere Aktionen kommen. So wie die bald stattfindende Aktion. Wir haben schon mal sowas gemacht wie ein Bad Tasting. Das war eine Charity-Aktion.
sowas in der Art kommt möglicherweise auch demnächst wieder. Deswegen
auf jeden
Fall stay tuned, ne? Haltet ein Auge auf Facebook, haltet ein Auge auf YouTube. Ist auf jeden Fall was geplant, was im Kommen. Ich verrate noch nicht so viel, weil ich habe mit Paddy nämlich noch was vor, was er nicht wissen darf. Das wird, ne, wir sind ja große Fans von Blind Tastings und deswegen sage ich erstmal nicht so viel, bevor Paddy das sozusagen nicht irgendwas im Glas hatte, was ihm möglicherweise dann wozu er was sagen muss.
Genau. Also ich habe schon zugesagt.
Genau. Also so viel können wir auf jeden Fall schon verraten, weil sonst wäre es ja auch Quatsch, das irgendwie anzuteasern. Natürlich sind die beiden Jungs von Dramgood mit am Start.
Wir wissen noch nicht wann, aber wir haben schon zugesagt.
Genau, einfach Ja sagen. Einfach Ja sagen. Und es wird auf jeden Fall, wenn alles gut geht, haben wir noch einen Haufen andere nette Gäste und wir gucken.
Ich habe gerade überlegt.
Ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid.
Die Malt Mariners brauchen Gang Sign und ihr könnt ja wirklich echt geil das hier machen, Alter.
Also wenn man das mit seinen Fingern geschickt hinkriegt, dann ist alles gut.
Dramgood wird nichts, Alter. Gut.
Ja. damit wir heute nicht nur Whiskys trinken, die 100 Euro kosten. Wenn ihr einen irischen Whisky probieren möchtet und 40 Euro übrig habt, das ist mein persönlicher Lieblingswhisky aus Irland, auch von einem Menschen, der eigentlich nicht so viele irische Whiskys trinkt. Redbreast 12 Jahre, für mich immer noch eine Bank, ist zwar großer, böser Konzern, Massenware von Pernod Ricard, glaube ich, aber wird in der Middleton Distillery hergestellt. Nee? Ja, doch?
Ja, doch. Ist böse, also kein böser, großer Konzern, eine tolle Distillerie, wollte ich damit sagen.
Also Middleton auf jeden Fall ist die größte Distillerie Irlands, zweifelsohne. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, machen die hervorragenden Whisky. Mhm. Und ist ein Single-Pot-Still-Whisky, auch aus irischer Tradition heraus, eine spannende Kiste, kann ich euch echt empfehlen. Werden wir auch definitiv nochmal ein Video zu machen, ein eigenes. Redbreast 12 ist meine Benchmark in Irland, ehrlich gesagt. So.
Aus dem gleichen Hause kann ich noch empfehlen, ich habe die Flasche jetzt, ich habe die im Schrank, ich habe die, aber ich habe sie jetzt hier gerade nicht stehen, ist der Powers 12. Auch eine Serie aus der Middleton Destillerie. Powers ist eine der Familien, also wer sich mit der Geschichte von irischem Whisky, du hast ja gesagt hier, das große Destilleriesterben, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, es gab auch eben die Familie Powers, John Lane, Destilleriefamilie, hat einen riesen, also wirklich einen irre großen Komplex, in Dublin, wo die gebrannt haben. Und ich hatte das Glück, gestern in Vorbereitung zu dem heutigen Abend, also in der Lebor-Vorbereitung für den heutigen Abend, schon ein kleines Tasting durchmachen zu dürfen. Und zwar vom Celtic Whisky Shop in Irland. Die haben quasi direkten Zugriff auf den Powers Brand Ambassador gehabt, den Middleton Brand Ambassador oder nur Powers, ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall den Menschen, der da diese Powers Range verantwortet, global. Und das war ein Deconstruction-Tasting. Und zwar ist der Powers 12 sozusagen als Abfüllung da gewesen. Und dann hat man die Bestandteile, die in diesen Powers 12 reinfließen, nochmal als Single Casks probieren können.
Geil.
Und zwar geil, ja. im Powers 12, und das muss ich jetzt mal sagen, 46% Non-Chill filtert, leider gefärbt, aber 46% Non-Chill filtert, da ist drin 60% Second Fill, 14 Jahre Bourbon Cask. Da ist drin First Fill, 30% Bourbon Cask, 14 Jahre.
Per Grain oder Malt oder was?
Es ist ein Single Malt.
Ach so.
Also ist ein Single, ist kein Blend oder sowas. Es ist ein Single Malt.
Okay.
Ne? Also nochmal, 60% ist Second Fill Bourbon Cask, 14 Jahre. 30% in diesem Blend sind First Fill, 14 Jahre Bourbon Cask und 10% sind 18-jähriger Oloroso Cask.
Aber warum schreiben sie dann 12 Jahre drauf und können nur 14 drauf schreiben?
Weil das ist diese Marke. Also Powers 12 gibt es seit irgendwie zig Jahren. Also die sagen, der Brand steht fest, der wird nicht verändert. Powers 12 ist sozusagen das Aushängeschild und die sind momentan in der Lage, da ältere Sachen reinzupacken. Oloroso, weil sie halt eben nur 10% davon nehmen, können sie relativ lange, brauchen sie nicht so viel Fässer und so. Und das ist sozusagen deren, er sagte, er kann das nicht garantieren für die nächsten Jahre aktuell und in den letzten 10 Jahren oder so haben die das genauso gemacht. Und das war natürlich mega spannend, das zu probieren. Wir haben nachher, also im Abschluss gab es noch einen Cask Strength Version, die vielleicht mal irgendwann als Abfüllung kommt. Die hatte der sozusagen noch reingepackt. Die hat mir nicht so gefallen. Aber diese drei Einzelvariationen waren total krass, weil die halt alle fast stark waren. Die waren alle knapp 60%. Ne? Also sowohl das First Fill Cask mit 14, das Second Fill Cask mit 14 und auch dieses 18-Jährige, die waren alle so 58-59%. Und war mega geil. Und dieser 12-Jährige Powers ist ein super Whisky. Single Malt, 12 Jahre, 46%, kostet irgendwie 40 Euro, 45 Euro oder sowas. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der Bock auf einen geilen Irish Whisky hat, der sehr fruchtig ist, würzig ist, also sehr komplex, tolles Teil. Habe ich mir, ist einer der wenigen Whiskys, wo ich mir schon eine zweite Flasche von gekauft habe.
Das ist ja echt faszinierend. Also wäre ich nie drauf gekommen, weil für mich ist Powers halt immer eine Assoziation mit Blended Whisky, deswegen wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich meine, ne, ich gucke gerade mal hier nach.
Es gibt den Powers Gold. Das ist sozusagen der Billig-Whisky, ne? Der kostet 20 Euro die Literflasche oder 22 Euro oder sowas.
Ich habe jetzt hier ein Blend. In Powers 12 Jahre, John's Lane Irish Whisky.
Das ist der richtige.
Single Pot Still, Non-Chill filtert, ist gefärbt wahrscheinlich, aber mit 46% abgefüllt und 40 Euro. Also, und ganz ehrlich, für einen 12 Jahre alten Whisky aus Irland sind 40 Euro mittlerweile nix. Also, ne? Der Redbreast kostet auch 40 Euro. Weniger zahlst du in Irland einfach nicht beim 12 Jahre alten, weil Irland hat ein großes Problem mit Aged Whiskys. Mhm.
Mhm. Der Unterschied ist, weil das war das Erste, was ich in den Chat geschrieben habe, also du konntest da quasi nicht mitquatschen, sondern die haben halt, da waren 100 Leute drin, ne? Mhm. In dem Tasting. Die haben 170 Sets verteilt und 110 oder so haben sich da eingewählt mit ihren Sets. Und das war halt one too many, two too many, also zwei Leute haben das quasi gemacht, dieses Tasting. Und die haben halt gesagt, das Redbreast ist Sherry. Ne? Also das ist sozusagen der Sherry-Fokus mit einem bisschen Bourbon-Anteil drin, aber sozusagen dieser Sherry-Brand gehört dem Redbreast, dem Rotkehlchen. Und das Bourbon-Teil, der gehört Powers, weil das ist halt 90% Bourbon. Und das Geile ist, die benutzen für den Powers und den Redbreast Bourbonfässer verschiedener Distillerien aus US. Also die gucken, dass sie das trennen, um so ein bisschen anderen Twist da reinzukriegen sozusagen. Und deswegen hast du auch nicht das Gefühl, dass du da ähnlich, du denkst, das sind verschiedene Distillerien oder die nehmen einen anderen New Make oder irgendwas. Ja, aber das ist dadurch, dass sie diese Fässer relativ straight trennen für diese Abfüllung. Ganz interessant. Also war super. Ging 2 Stunden, war sehr cool.
Interessant.
Ich kriege dazu eine Aufnahme von dem Tasting zugeschickt. Der Nerd-Themen wegen schicke ich das mal an euch, weil das war halt auch viel Distillerie-Know-how und so ein Kram. Wir haben viel erzählt, war halt der Brand-Ambassador. Ne?
Ein Olli, das würdest du natürlich niemals machen. Dieses Video wird ja veröffentlicht. Also das, was wir hier gerade besprechen, wird ja auf YouTube veröffentlicht. Deswegen würdest du sowas natürlich niemals tun.
Natürlich nicht. Das kommt halt irgendwann, also man weiß nicht woher.
Tut auch keinem weh, glaube ich. Naja, wenn die mir das schicken, dann kann ich das so weiter versenden.
Genau. By the way, wir sind so ungefähr bei der 2-Stunden-Marke. Ich würde kurz sagen, dass wir eine kleine Unterbrechung finden, um das Video auf jeden Fall zu stoppen. Gerne können wir den Podcast noch länger gestalten, aber ich würde sagen, 2-Stunden-Video ist schon mal eine Ansage. Also würde ich ganz kurz hier so rein sabbeln wollen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche irischen Gerichte ihr am liebsten so esst oder welche irischen Whisky ihr so gerne mögt und was da irgendwie euch aufgefallen ist und was ihr nice findet an Irland. Und lasst eine Menge Kommentare da. Daumen nach oben. Alle Malt Mariners müssen definitiv Dram Good Fans werden. Es geht gar nicht anders, weil das ist der beste Whisky-Podcast, den man auf der Welt finden kann. Punkt. Und folgt uns überall, wo wir sind, auf YouTube und keine Ahnung was und genau, Dram Good und irgendwie, wie sagt man hier noch so, bei Patreon sind wir auch irgendwie auch unterwegs. Guckt auf der Website vorbei, wir haben da noch eine Menge Schabernack geplant für die nächste Zeit und dann sagen wir ganz kurz, also wie gesagt, bei Dram Good gibt es jetzt noch Nachhörbedarf, aber so fürs Video ist erstmal vielleicht Schluss und dann sagen wir, so wie wir das immer sagen, bis später. Und machen kurz. So ist es.
Welch schöner Sound. Aber ich würde auch sagen, selbst für den Podcast donnern wir einfach mal einen Cut rein, weil 2 Stunden, hat sich herausgestellt, ist eine wunderbare Länge, einen Podcast zu hören. Außerdem, Du hast gerade so schön Werbung für uns gemacht. Ich würde auch noch mal ganz kurz als allererstes für uns Werbung machen, denn ich habe gestern Abend richtig nicht Langeweile.
Sehr gut.
Leute, schaut mal auf unserer Website vorbei. Ich habe eine neue Website gelauncht heute. Und ganz, ganz wichtig wäre mir Feedback. Worauf hättet ihr Bock? Was fehlt noch? Natürlich fehlt da einiges, weil contentmäßig ist aktuell wenig los, außer unsere Podcasts und ganz wichtig, unsere Freunde. Die sind mit am Start, aber sonst auf der Website nichts. Probiert einfach mal aus. Vielleicht findet ihr irgendwas, wo noch irgendwie ein Bug rumhängt. Ansonsten definitiv, Leute, geht auf die Seite maltmariners, ich glaube, .com ist bei euch. Das finde ich gut. Und wer Input braucht, wer Tasting Notes braucht, wer Infos braucht zu verschiedenen Themen, überhaupt über Whisky, schaut vorbei. Es ist Infotainment und das ist das, was mich persönlich irgendwann mal zu euch gebracht hat. Dann habe ich gesehen, wie scheiß sympathisch ihr seid und daraus ist jetzt wirklich Whisky und Liebe entstanden. Von daher, mein Herz ist am Start.
Ei. Also oh, ja, ich kann das alles nur zu 100% genauso bestätigen, wie das der Tim gesagt hat. Die Jungs sind der Hammer. Ich glaube, Zucker. es gibt wirklich da in diesen YouTube-Welten viel Zeug, aber das ist was, wo ich jedem sagen kann, hey, klickt euch da rein, guckt euch das an. Das muss man gesehen haben, muss man. Gibt's kein Sprechen. Subscribed, drückt, wie heißt es nochmal, die Glocke, die Klingel. Daumen immer hoch und all diesen ganzen Zinnober. Booked Tastings, ne? Wie wirklich, das macht doch Spaß. Ich habe das selber schon erleben dürfen mal bei einem Tasting von dem Malt Mariners. Das macht extrem Sinn. Ob virtuell, live kennen wir uns noch nicht, werden wir irgendwann mal nachholen, aber das wird bestimmt noch umso besser. Aber selbst virtuell ist eine Bank. Viel Know-how, viel Spaß, viel Side Notes, tolle Geschichten, wie wir die heute auch wieder gehört haben. Ne? Und dann hat man ja auch gemerkt, ja, krass, ne? Mit wie viel Herz die beiden dabei sind. Von daher bleibt dran und genießt das.
Tschüss.
Bye, bye. Tschüss.